Und wenn der deutsche Staat bei einer Sache gar keinen Spaß versteht, dann ist das Cannabis und Steuerhinterziehung.
Natürlich, natürlich, sicher, Digga. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des menschenverachtenden Untergrund-Podcasts. Mein Name ist Adrian von Tod gehört und mit mir dabei ist der, ach komm, machen wir es einfach, der allmächtige Andi. So, ja, da haben wir ihn. Der
Jawohl, sehr schön.
allmächtige Andi, da haben wir ihn.
Hat mich deine Verwirrtheit gerade über die Ziellinie getragen. Das gefällt mir. Du hättest der wie immer verspätete Andi sagen
Ich
können
wollte erst
heute auch.
sagen, der allerselige Andi, aber da sind
Wäre ich denn nicht verstorben?
ja, das muss ich mir für November auf, wo aller Seelen auch ist.
Ach, ich bin nicht so gut mit Feiertagen. Ist das überhaupt ein Feiertag?
Ich glaube, der ist nicht mehr in Bayern frei. Aber das ist ein stiller Feiertag. Man darf auf jeden Fall nicht tanzen und Party machen. Genauso wenig wie hier in Ostern von Gründonnerstag bis Ostermontag. Ganz
Ist das
ehrlich.
ganze Wochenende bei euch? Bei uns ist das immer nur der Karfreitag.
Nee, nee, bei uns ist das wirklich. Also Hessen hat mit eins der härtesten Tanzverbote in ganz Deutschland.
Der härteste Tanzverbot in Deutschland wohnt doch in Berlin, dachte ich.
Ja, oder trifft sich bei der Gamescom hinter Halle sowieso.
Ja.
Ja, was soll ich sagen? Also, ich war auch überrascht, dass es schon an Gründonnerstag losgeht. Ich dachte auch immer, das geht Karfreitag um 4 Uhr morgens los. Aber nein, an Karfreitag ist ab Mitternacht und ab 4 Uhr morgens schon auch. Also eigentlich der ganze Gründonnerstag auch schon, obwohl das noch nicht mal ein Feiertag ist. Keine Ahnung. Zum Glück sind die Kneipen offen. Zum Glück kann man auch mal einen trinken gehen, weil wir wollen ja vor Karfreitag einen trinken gehen, wir zu zweit und ein paar andere Kumpels. Freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, ich mich auch, ich mich auch. Es wird ja mal Zeit,
Ja.
dass ich es mal nach Frankfurt schaffe.
Ja, seit Mayhem warst du, glaube ich, nicht mehr in Frankfurt.
Das ist richtig.
Sehr gut. Müssen wir
Und
mal so
vor
was.
Mayhem war ich über ein Jahr nicht in Frankfurt.
Oh, krass, krass, krass. Krass, ja. Weil ich bin ja auch nicht besser. Wann bin ich mal in Würzburg? Also, ich war ja jetzt auch
Ja.
zum ersten Mal seit langem mal wieder in Würzburg.
Ja, fairerweise muss man sagen, Frankfurt ist schon die etwas größere, metropoligere Stadt als Würzburg.
Aber nichtsdestotrotz ist Würzburg immer eine Reise wert, muss ich sagen.
Das ist richtig, das sehe ich auch so.
So, wie war denn dein Wochenende überhaupt?
Wieder mal sehr ruhig. Ich bin im Moment wirklich, habe ich immer nicht so wahnsinnig viel Lust, mich mit Menschen zu treffen. Dazu kam, dass am Wochenende wäre das Adirondack Arts Festival gewesen, wo ich eigentlich, also zumindest den Samstag hin wollte. Das hat jetzt aus verschiedenen Gründen nicht geklappt und dann hatte ich irgendwie, wenn Plan A schief geht, bin ich eigentlich niemand, der dann unbedingt dann noch ein Los macht.
Na, verstehe, verstehe. Wenn nicht das, dann gar nicht.
Ja, ein bisschen ist es so. Ein
Naja,
bisschen
okay.
ist es so. Es ist eh ein bisschen, war die letzten Tage und Wochen eh ein bisschen viel und
Ja, okay, kann man, ist ein Ding, kann man machen. Bei mir, ich war jetzt, ich habe deswegen, da gehe ich gerade nachher auf das T-Shirt auch noch ein, auch Exzess mal wieder am Freitag. Hier ist ja eine der Punk-Locations hier in Frankfurt, allerdings lief da gar kein Punk. Es lief mal Metal. Aber von der Zeit ist da auch mal Metal. Da haben nämlich Grave Cult gespielt, die ja auch
Noch nie
so.
gehört.
Ich auch nicht, kann ich vorher nicht. Ich bin ehrlich gesagt hin, weil die Vorband von Crawling Chaos Records Devil's Hour gespielt haben. Die kenne ich ja auch, die Jungs. Und ja, das war toll. Und davor, glaube ich, noch eine Band, deren Namen Burt, wie Burt Reynolds, genau. Und das war eine wilde Mischung. Also Grave Cult und Devil's Hour passen wunderbar zusammen. Black Speed, Thrash, so die Richtung. Geht auf jeden Fall klar. Burt halt einfach mal so eine Crustcore-Band. Also wirklich übelster Crustcore. Weißt du, so wie ich habe, glaube ich, bisher noch nicht viele reinrassige Crustcore-Bands in meinem Leben gesehen, aber es war immer das gleiche. 300 Songs in 20 Minuten. Keine Ansagen, einfach ins Mikrofon schreien, durch die Menge so vorne hin und her laufen. Fertig.
Ja, ganz geil. Kann man sich auch mal geben, auf jeden Fall.
Ja. Und so wie sich das für eine Punk-Location gehört, ging es erst um 9:45 los. Was ganz gut war für mich, weil ich hatte gesehen, auf dem Flyer stand 9 Uhr. Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht der Start ist, sondern wenn die wirklich nur 9 Uhr draufschreiben, ist es meistens Einlass. Und ich hatte auch die Band von unterwegs gefragt, ob es denn schon anfängt, weil Zug ausgefallen und ich musste dann irgendwie einen anderen Weg nehmen. Die Strecke war gesperrt und ich dachte so, oh, ich komme später an. Wann geht's denn genau los? Mach dir keine Sorgen, vor 9:30 geht nichts. Und dann hat nur kurz nachher nochmal geschrieben, nee, um ehrlich zu sein, geht hier vor 10 Uhr gar nichts. Und dann wurde es tatsächlich 9:50. Aber ist eine tolle Location, kriegst Flaschenbier für 2 Euro, also Pulle 0,5, da kann man ja auch nicht meckern. Und
Müssen jetzt aufpassen, dass wir sagen, dass auf der Flasche kein Tabak ist, sonst kriegen wir wieder Ärger.
nein, die war sauber, ordentlich,
Ein Glück.
Exzess, wunderbares Ding. Ich finde es aber schön, wenn man dann gefragt wird, wo sind die Toiletten? Und dann sagt man so da hinten hin und die Frauen gucken einen so an und so, das sind jetzt, das sind Unisex-Toiletten. Ich so, ja, das sind Unisex-Toiletten.
Ich verstehe das nicht. Ich finde immer, Unisex-Toiletten werden einem so als wahnsinniger Fortschritt verkauft, aber es ist doch eigentlich für alle unangenehm.
Das Ding ist, die Pissoirs sind ja direkt dort gegenüber von den Kabinen. Und jo. Als Frau hast du keinen Bock, vor der Kabine zu warten, während direkt an dir, also hinter dir, jemanden seinen Schwanz auspackt, um das Pissoir zu pinkeln. Das ist, die warten dann alle doch ein bisschen weiter weg. Das ist tatsächlich für die Frauen nicht die angenehmste Art und Weise, da aufs Klo zu gehen. Das gebe ich denen. Also zumindest im Keller. Die haben auch noch einen oben drüber. Da gibt es nochmal eine andere Klosituation. Da gibt es eine Unisex-Toilette und eine extra Flinter-Toilette.
Das ja, gibt es in der Location, wo ich in Würzburg am liebsten Konzerte veranstalte, tatsächlich auch. Fand ich am Anfang ein bisschen unangenehm, führt aber dazu, dass die Unisex-Toilette einfach die Männertoilette ist.
Genau.
Und die Flinter-Toilette ist die Frauentoilette. Genauso wie es vorher auch war. Das Einzige, was ist, sie haben eine Kabine mehr in die Herrentoilette gebaut, was auch nicht schlecht ist.
Genau. Und also das, was sich dann als Herrentoilette etabliert oben, das wird dann halt bei Frauen genutzt, wenn es halt später am Abend ein bisschen voll wird und man dann nochmal aufs Männerklo, auf die Kabinen geht, wenn man da noch trinken muss. Was auch ja normal ist in Kneipen und anderen Locations, was ja auch da automatisch meistens passiert, wenn es voller wird und länger dauert. Ja, also von daher, so viel anders ist das eigentlich alles gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, genug von den sanitären Anlagen und von den Bierpreisen, musikalisch auf jeden Fall top. Devil's Hour abgeliefert wie Sau, geile Stimmung, ja. Richtig voll. Ich weiß zwar nicht, wie sie es geschafft haben, das Ding so voll zu bekommen, ohne wirklich Werbung zu machen. Ich habe das auch mit der Mundpropaganda mitbekommen. Und Grave Cult hat mich richtig geil überzeugt. Also es ist so richtig schön, so speedpunkig, aber auch so schön mit so einer richtigen räudigen Düsternis. Also wirklich so dieses Black-Punkige noch mit drin, ordentlich. Also das macht richtig Spaß. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wer mal, ja, gibt's bei Bandcamp und bei, natürlich auch bei den ganzen Streaming-Plattformen. Grave Cult kann ich sehr empfehlen. Und Devil's Hour natürlich auch, aber da geht bitte auf hier Crawling Chaos und unterstützt den Kollegen.
Auf jeden Fall, der gute Holger hat's verdient. Habe ich dieses Jahr auch noch nicht bestellt, ich bekenne mich schuldig, hole ich nach.
Genau, machen wir doch alle. Gut, das war das. Am Samstag war ich nur noch mal hier in der Ecke auf einem Osterfeuer, was ganz schön war mit meiner Freundin und meiner Bekannten. Und da war der lokale Winzerverein. Da gab es auch lokales Bier und es gab lokalen Wein. Konnte ich nicht mitbringen, weil das Zeug so schnell ausverkauft war. Das schöne Wetter. Leute waren dort. Ich glaube, das Ding hat um 4 aufgemacht und um 6 und 7 Uhr gab es schon die ersten Sachen nicht mehr.
Ja, gibt Schlimmeres für einen Veranstalter, als wenn sie dir den Keller leer trinken. Ne?
Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht.
Wie waren die Bierpreise denn da, wenn wir gerade schon drüber schnacken?
Oh, ich glaube, so ein kleines Bier hat bei dem Osterfeuer 3 Euro gekostet, meine ich. Ja, 3 oder 3,50. Aber wie gesagt, war halt auch eher ein lokales. Und dann war das lokale Bier alle. Dann haben sie Faustbier als Ersatz geholt.
Oh, Traum.
Da habe ich auch gedacht, den Flex musst du auch jetzt mal bringen, dass du Faustbier als Ersatzbier in der Hinterhand hast. Aber der Wein war auch gut. Also 10 Euro für eine Flasche Wein kann man mal machen.
Ja, ich bin super schlechter Franke. Ich mag keinen Wein.
Gar keinen. Ich glaube, das ist auch nicht so eine kontroverse Meinung. Ich glaube, es gibt viele Leute, die keinen Wein mögen.
Ah, hier bei mir in der Ecke ist das schon schwierig. Ja, ist ein Ding. Also es gibt hier richtig, wenn hier Weinfest ist, gibt es da auch kein Bier auf den Weinfesten.
Ach so.
Da trink Wein oder halt Wasser.
Das ist interessant. Ja, weil es nicht sogar der Winzer, es war ja vom Winzerverein ausgerichtet, das Osterfeuer. Oder das Hexenfeuer heißt es. Das ist und geht ja darum, den Winter zu vertreiben. War auch noch Vollmond an dem Tag, das war besonders witzig. Und selbst die hatten Bier, also das finde ich schon sehr, sehr, sehr witzig. Ja, das war mein Wochenende, beziehungsweise ich war Sonntag dann sogar nochmal nach Liebenshain gefahren, hier in Hessen. Da gibt es auch so eine Rekonstruktion von so einem Römerturm und so weiter, weil ich noch nicht genug hatte. Das Wochenende war einfach zu schönes Wetter und ich habe gedacht, so mal ein paar Outdoor-Aktivitäten machen, hat sich echt gelohnt.
Ja gut, Outdoor war ich schon, ne? Also aber halt nichts, worüber man groß reden muss.
Ja, und ich muss jetzt auch nicht mehr drüber reden, weil jetzt wird mal was getrunken, weil ich...
Ah, Gott sei Dank.
Und wie der Römer sagen würde, nunc est bibendum, nun wird getrunken.
Alia jacta est, ne?
Ja, die Würfel sind gefallen.
Oh, so. Das geht fantastisch.
Ich öffne schon mal mein erstes hier, und zwar ein fast hessisches Bier, aber die Grenze ist dann doch dazwischen, aus Uslar, ein Bergbräupilz klassisch herb, und ich kann ja auch mal zeigen hier, 1867 habe ich nachgeguckt, ist die Brauerei, 7 bis 8 Grad soll man es lagern, Hier, 11 Grad Plato, das habe ich vergessen, was es heißt. Das hatten wir ja schon mal. Und das ist auch so eine, hat mir jemand schon mal vorab von meinem Geburtstag geschenkt, so eine Bierreise Deutschland, so ein Biertasting, eins von denen, die auch diese Kalender machen. Und das heißt, ich habe jetzt für die nächsten mindestens 20 Folgen oder so auf jeden Fall Zeug, was ich zeigen kann. Und ich habe mir auch extra ein Glas geholt, damit ich es ordentlich bewerten kann.
Und während du dir einschenkst, ich habe hier von der Hasenbrauerei aus Augsburg das Osterfestbier, weil es geht auf Ostern zu. Also ein klassisches Festbier mit 5,8%. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Und ich finde das immer so ein bisschen, ich finde das immer wahnsinnig unsympathisch, das kann man ja ruhig mal sagen. Wenn du dir einen so drauf keulst, dass es das bayerische Reinheitsgebot ist, du dann aber Hopfenextrakt und Gerstenmalz einfach hinzufügst. Also das ist, gut, Gerstenmalz kein Thema, ne? Aber also dann nimm doch wenigstens reinen Hopfen, ey.
Wieso gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen bayerischen und deutschen Reinheitsgebote? Weil so theoretisch war ja damals überhaupt noch gar kein Deutschland. Es hätte ja auch theoretisch das sächsische oder hessische oder badische Reinheitsgebot auch geben können.
In Bayern wurde es, meine ich, als das Reinheitsgebot zum ersten Mal einfach niedergeschrieben. Und ich glaube, es enthält auch im Gegensatz zum deutschen Hefe.
Okay.
Ich glaube, das ist der Unterschied. Ich wusste das mal genauer. Aber es ist im Endeffekt einfach nur so ein typisches Ding, dass du halt unbedingt sagen musst, ich mache es nach dem älteren Reinheitsgebot, obwohl sie sich quasi kaum unterscheiden. Naja, es riecht auf jeden Fall etwas merkwürdig.
wir brauchen mehr Hasen. ja, du hast verstanden.
Wir brauchen mehr Hunde. Dog? Nee, das sagt doch nicht More Dogs.
Also ich kenne nur die deutsche Version. Wir brauchen mehr Hunde.
Ja.
Das Hundebier aus Simpsons.
Ah, das ist, glaube ich, im Englischen. Ist egal. Wird uns irgendjemand von uns anhören. Dein sieht echt stark aus, muss ich sagen. Ich bin jetzt ein bisschen richtig eingeschüchtert und möchte mir auch einen Bierkrug holen.
Ich habe jetzt mal. Einen Moment. Ich habe mal hier die Tabelle. Ich weiß nicht, ob man die Farbe so gut vergleichen kann. Ich meine, das sieht ja alles dann doch. Ich würde sagen, wenn man es gegen das Licht hält, das ist ein ganz normales Pilz. Also, wie gesagt, ist nicht gesponsert oder so, dieser Bierkalender. Der wurde mir selbst zugeschenkt, so ein bisschen schon alles vorab. Geburtstagsgeschenk. Und dann gibt es gleich mal diese Biertabelle, die ich noch ausfüllen kann, ob es die Sachen hier erfüllt.
Ich konnte das, also ich musste jetzt einfach, er stand von einem anderen Bier, das ich vorhin getrunken habe, noch hier. Da trinke ich mein Bier heute auch aus einem Krug.
Aus welcher Kneipe hast du das denn geklaut?
Aus dem Weltenburger Kloster.
War auch sehr gutes Bier.
Ja. Ist so eins, also das Dunkle ist so eins meiner liebsten dunklen Biere. Also im Vergleich, ja. Deutlich dunkler als deins auf jeden Fall.
Ja, wenn ich meine, ins Licht halt geht es natürlich auch, aber ja, es ist schon.
Na dann. Cheers.
Cheers. Ja. Erstmal, ich muss jetzt mal die ganze Bewertung hier durchgehen. Erstes, was ich vergeben muss, von 0 bis 5 Punkten, Etikett. Das Etikett ist natürlich, einfach nur grün. Es steht Pilz in einem anderen Grünton drauf. Man sieht ein paar Ähren. Es steht der Name der Brauerei drauf, Bergbräu. Also schlichter könnte das Design nicht sein, glaube ich.
Ja, ist eine 2, oder?
Ich würde sogar, kommt darauf an, wie man drauf steht. Ich muss ehrlich sagen, mich turns total ab. Ich würde sogar sagen, nur 1. Also wenn ich das im Laden sehen kann, würde ich es nicht kaufen, deswegen.
1-0 für dich, ja.
Farbe und Schaum. Der Schaum ist schon weg.
Ja, bei mir auch. Aber ich habe es auch scheiße eingeschenkt, ich bin ehrlich.
Ja. Ja, Schaum war, okay. Das ist, der Schaum ist eine 2, die Farbe ist eine 3. Sind wir mal gnädig, geben dem eine 3. Der Geruch. Ja, ist auch eine 3. Er nervt nicht.
Der Geruch ist bei mir eine klare 1 übrigens. Das riecht ganz, ganz unangenehm. Boah, das riecht so ein bisschen, als wäre es schon abgestanden. Also das kennt jeder, wenn du so am Pissoir stehst und über dir ist so eine Gemauerte, wo alle ihr Bier abstellen. Das steht da schon länger, das Bier, und du bist da irgendwie so, kommst da aus Versehen mit der Nase zu nah ran und riechst aus Reflex. So riecht das.
Okay. Geschmack würde ich tatsächlich sagen, ja. Hinten raus ein bisschen, das heißt ja, ist ja ein herbes, feinherb. Aber es ist jetzt, es ist so neutral. Ich würde.
So neutral finde ich bei einem Pilz ehrlich gesagt nicht gut.
Ja, ich gebe mal eine 2. Es ist unterdurchschnittlich, würde ich sagen, was das angeht. Es ist jetzt keine Katastrophe, keine 0. Und es ist jetzt auch kein Billigbier wie eine 1. Von daher, eine 2 ist da, glaube ich, ganz okay. Das heißt, eine Gesamtpunktzahl, mögliche Gesamtpunktzahl sind ja 20 bei 4 Kategorien. Und wir kommen jetzt hier auf 9 Punkte. Ja, es ist okay. Also Mittelfeld. Mittelfeld ist okay, aber das ist ja, wir arbeiten uns ja langsam nach oben vor. Da kommen noch ganz witzige Sachen, viele auch aus Bayern und aus Franken. Also ich habe schon geguckt in den Karton. Das wird noch ganz, ganz witzig. Und natürlich.
Ich bin gespannt. Und jetzt hast du danach noch, fürs Nachtrinken hast du dir nur Budweiser, also noch
ja.
Budweiser.
Ja, ich habe, der Kasten ist noch da. Ich muss den mal leer machen. Aber ich kaufe auch als ständig anderes Bier.
das kenne ich. Von den 6 Fächern in meinem Kühlschrank sind mittlerweile 2 vollständig voll mit Bieren.
Das ist auch witzig. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich bin so ein kleiner Nerd. Ich denke mir so, ich will irgendwo hin und da brauche ich einen Wegbier. Aber ich will jetzt nicht irgendwie den Kasten dann so halb leer, so 2 Drittel, die sind irgendwo weggeworfen worden. Also kaufe ich mir nochmal so Bier, was ich dann auch unterwegs irgendwo entsorgen kann.
Deswegen. Entsorgen?
Also die Dose oder die Flasche oder sonst irgendetwas. Weiß auch gar nicht, ob es noch eine dritte Variante gibt. Ich habe gesagt, Bierflasche oder sonst irgendwas, Bierdose oder sonst irgendwas. Gibt ja kein Bier aus dem Tetrapack.
Hat sich da gerade jemand was zum Geburtstag gewünscht?
Es gibt kein Bier im Tetrapack. Bestimmt nicht. Wie soll das funktionieren? Mit der Kohlensäure, das wird doch bestimmt explodieren, wenn man das zu sehr schüttelt.
Vielleicht ein Ale.
Uff. Schreib doch mal in die Kommentare. Ja, wenn du Bier im Tetrapack findest und bringst mir zum Geburtstag mit, dann trinke ich's.
Geil. Aber ich habe dein Geschenk tatsächlich schon gekauft.
Ah, super, da bin ich ja mal gespannt. Ja, damit haben wir den Getränke-Podcast abgeschlossen nach nur, naja, fast 20 Minuten. Aber gut, wir sind, denke ich mal, noch immer gut in der Zeit. Kommen wir zu den Bandshirts der Woche. Da kann ich mich noch ganz kurz was zu Grave Cult, habe ich ja schon was gesagt gehabt.
Ach so, ja.
Ich hatte verschiedene Motive, auch verschiedene Farben, rot, gelb und sonst irgendwas. Oder so diese Baseballartigen mit schwarzen Schultern und weißen Dingen. Aber ich bin mal ganz klassisch hier bei dem schwarzen Shirt mit lila Schrift und Elementen geblieben. Ich fand es auch schön, dass sie so eine etwas extravagante Peitschenhand hatten.
Ach, jetzt sehe ich das, die Hand. Ja. Aber dieser Morgenstern oder wie sich das nennt,
ja.
Ist ja auch irgendwie so ein typisches Symbol, ne? Auch mit dem Kelch.
Ja.
Ja, ist schon cool, aber auch schon zigmal gesehen.
Oh, ich weiß,
auf jeden Fall cool.
Ja, es ist ein Motiv, was man schon häufiger gesehen hat, aber ich finde, die Variation und die Details, die sie rangemacht haben, machen da den Unterschied. Generell bin ich ein großer Fan von lila Schrift und lila Elementen auf Schwarz-Weiß.
Ja, lila Elemente auf Schwarz-Weiß kann ich auch anbieten bei meinem Vatain Lawless Darkness Shirt. Ich hatte es schon 100-mal an, ich trage es wahnsinnig gerne und das ist auch schon uralt.
Das ist auch sehr, sehr, sehr gut.
Ja, ich bin da auch, also ich habe es ja in einem Podcast schon angesprochen, ich habe im Moment immer gar keinen Bock mehr, neue Shirts zu kaufen. Ich wollte mir jetzt ein Grab-Shirt bestellen, die haben eine neue Vorbestellung, glaube ich, gemacht. Ich habe gar keinen Bock.
Ich muss tatsächlich echt mal aufhören, weil ich denke mir so oft, auch gerade wenn ich ein paar Bier getrunken habe, bin auf einem Konzert, mag die eine Band total gerne und denke mir, boah, ich nehme mal ein T-Shirt. Das kannst du ja dann auch gut im Podcast zeigen. Ich so, das kannst du nicht weiter so machen. Dann habe ich hier in wenigen Monaten so viele Shirts. Ich habe jetzt schon zu viele Bandshirts. Ich kann mich auch nicht trennen von den alten. Das ist ja noch das
Problem. Nein, kann man nicht. Ich habe keinen blauen Sack, der bei mir im Keller liegt zwar, aber in meinem Schrank so ein Berg voll.
Ja, so ist schon so klein.
Trage ich nicht mehr, passe nicht mehr rein.
Ja, das ist sowieso das Tragischste. Ich habe so schöne Bandshirts, die ich mal gerne wieder tragen würde, aber ich bin einfach zu fett oder die Dinger sind zu sehr eingelaufen.
Ja, das kenne ich. Und deswegen mag ich das Lawless Darkness Shirt so wahnsinnig gerne. Ich habe das wirklich schon locker 10 Jahre und 30 Kilo. Und du hast eher das Gefühl, anstatt dass das eingeht, das wächst mit.
Stabil.
Ja, ich habe beim Partisan den einen Ärmel abgerissen, deswegen habe ich beide abgeschnitten. Das stört mich bei Bandshirts ehrlicherweise nicht wirklich.
Ja, wird mich jetzt auch nicht stören. Okay, cool. Dann sind wir sogar schon, ich glaube, dann haben wir es geschafft, schon in die Kommentare kommentiert reinzutauchen, oder?
Da sind wir für unsere Verhältnisse schon richtig ungewöhnlich früh. Ja, und da ich einen wahnsinnig langen Kommentar heute vorlesen möchte, würde ich dich bitten, den Anfang zu machen.
Okay, dann mache ich den Anfang. Ich habe tatsächlich noch mal einen aus einer etwas älteren Folge, weil ich habe mal wieder bei Spotify in die Kommentare geguckt und ich will natürlich auch, dass ihr wenn ihr uns bei Spotify hört und kommentiert, natürlich auch gewürdigt werdet. Und nicht nur, dass wir hier nur YouTube-Kommentare vorlesen. Nämlich der Kater hat vor einer Woche oder so bei der Folge 47 Band-Contests sind eine Katastrophe kommentiert und hat geschrieben, gibt es irgendwann mal eine rausgeschnittene Folge, in Anführungszeichen. Würde mich echt mal interessieren, was immer gepiepst oder wie hier komplett rausgeschnitten wird. Lachsmiley. Ja, Ich versuche teilweise mal ein bisschen rumzuexperimentieren, ob das einen Unterschied macht bei der Reichweite und der Verbreitung von YouTube, wenn man versucht, ein bisschen auf die Sprache zu achten und Schimpfworte irgendwie zu reduzieren, weil ich immer gehört, das beeinflusst das auch so ein bisschen. Und zum anderen, klar, man merkt, es sind Schnitte drin teilweise. Teilweise schneide ich Sachen raus, die sind aber nicht so spektakulär. Ganz ehrlich, wenn ich diese Sachen nicht rausschneide, euch einfach mal zeigen würde, das ist manchmal einfach nur, wo wir einen Klarnamen verplappert haben. Der, wo uns
denkt. Klassische Verhaspler auch.
Verhaspler oder wo wir einfach auch mal komplett vom Thema abgekommen sind und uns irgendwie dann 5 Minuten in irgendeiner Internetrecherche verloren haben.
Das war beim Podcast mit Umbi zweimal ganz schlimm.
Ja, und das kannst du halt nicht irgendwie. Das ist ja gerade für Audiohörer super unspektakulär, wenn du die ganze Zeit nur hörst, so, nein, ja, warte mal.
Was steht da? Moment, ich habe noch eine andere Quelle. Ah ja, das steht hier aber anders.
Genau, das ist ja
auch scheiße.
Richtig. Das ist alles nicht so spektakulär, deswegen haben wir da einfach ein bisschen zu den Hörkomfort gemacht.
Was ich vergessen habe, ich schenke mir jetzt noch einen schönen Oben ein, aber auch schon tausendfach. Auch meine Whisky-Sammlung erweitert sich aktuell nicht.
Oben rein, unten raus.
Oh, schön. Man könnte meinen, du machst was mit Werbung.
Ja. Wie gesagt, ich hatte ja auch mal tatsächlich einen Whisky-Kunden.
Ich weiß sogar welchen.
Genau. Willst du, also gut, du machst ja gerade noch.
Ja, alles gut, alles gut. Wie gesagt, das ist ein etwas längerer Kommentar. Und zwar vom Tom von Hollowed, der.
Oh ja, der ist länger. Mhm.
Ja, eben. Und der hat mich eben schon in einer Facebook, in einer gemeinsamen. Wie heißt das Ding? Instagram. Ich will die ganze Zeit Instagram sagen, aber WhatsApp-Gruppe. Darauf hingewiesen, dass der Kommentar jetzt online ist und der es hoffentlich noch geschafft hat vor der Veröffentlichung. Und dein Wunsch ist mir Befehl, Tom. Also, hier mal wieder der Tom, mangels eines eigenen YouTube-Accounts über den Band-Account. Seine Band heißt übrigens Hollowed. Ich habe immer noch nicht reingehört, bin ich ehrlich. Da habt ihr aber das schlechtmöglichste Beispiel für einen Metal, in Anführungszeichen, Musikvideo als Ausgangspunkt und Aufhänger gewählt. Bisschen Ragebait, wie mir scheint. Naja, Ragebait von uns oder Equilibrium, lieber Tom.
Mhm.
Klar, gibt ganz viel Schrott und viele Musikvideos fallen in die Kategorie, hätten sie erstmal besser gelassen. Aber ich finde, für jedes schlechtes Video gibt es auch irgendwo ein gutes. Boah, klingt, ja, weiß ich nicht, ob das stimmt.
Schön wär's.
Ich mein, ja, eben, also ich fände das auch eher schön. Ich würde eher sagen, die steht so 2:1 oder sogar 3:1, ehrlicherweise. Ich mag ja alles, was mit starken Bildern atmosphärisch die Musik untermalt und oder eine stimmige, idealerweise an die Songlyrics angelehnte Geschichte erzählt. Und da gibt es in jüngerer Vergangenheit ein paar sehr gelungene Beispiele. The Spirit mit Room 101 fällt mir ein, Harakiri for the Sky beispielsweise mit With Autumn I'll Surrender und Heal Me sind nicht die einzig starken Videos von denen. Großer mit Dystymian Dreams, Creator mit Satan is Real und auch Belphegor sind den unfreiwillig komischen Visualisierungen früher Tage weg und haben zum letzten Album ein paar sehr starke Videos gedreht. Oder um was ganz Alters, ich glaube, du meinst, um was ganz anderes zu bringen, schaut euch mal Todmann von Cripper an. Nee, nicht so gern. Mit einfachsten Mitteln etwas sehr Gutes geschaffen. Also, zu den Harakiri und großer Videos kann ich dir verraten, lieber Tom, falls es dir nicht klar ist. Die hat übrigens die gleiche Person gedreht und der ist auch von Beruf Kameramann. Also der Mann weiß sehr genau, was er tut und arbeitet auch für den, weiß nicht, ob man das verraten darf, aber für einen sehr großen Fernsehsender.
Genau.
Vielleicht, egal. Namen der Redaktion bekannt, genau. Und wer den Podcast aufmerksam hört, ich habe es hier und da schon mal erzählt und vielleicht musste sein Klarname auch schon ein paar Mal rausgeschnitten werden.
Ja.
Was aus meiner Drummer-Perspektive zumindest immer geht, sind Drum-Playthroughs. Die Liste ist schier endlos. So gut umgesetzt haben das schon wieder Großer mit Neil, Lorna Shore zu mehreren Songs. Austin Archie hat mal eine Serie mit seiner Beckenmarke Meinl gemacht. Eins geil als das andere mit Sugar, Harakiri und viele, viele andere. Live-Videos gehen auch immer, wenn die Kameraführung gut ist, idealerweise aus mehreren Perspektiven gefilmt. Ein Begleitvideo, das einem Song stimmig umsetzt, muss gar nicht teuer sein. Wir haben auch schon 3 Stück gemacht, von denen 2. Slave Becomes a King und 2021 gar nichts gekostet haben, außer unsere Zeit im Proberaum mehrfach gefilmt, geschnitten und mit Effekten versehen. Das von unserem Sänger bei der 3. Savage Messiah haben wir in der Halle gemietet. Das waren, glaube ich, 400 € am Tag. konnten wir über Beziehungen kostenlos eine Lichtanlage ausleihen und haben den Rest auch wieder selbst gemacht. Ich finde, die sind gar nicht so schlecht geworden. Und bei gut gemachten Livestream-Konzerten springen auch passable Videos dabei raus. Checkt gerne mal unseren Kanal. Das machst du aber ein bisschen Werbung, Tom, aber das sei dir gegönnt. Wie gesagt, die Band heißt Hollow. Checkt mir ihren Kanal, wenn ihr seine Beispiele sehen wollt. In diesem Sinne vielleicht ein bisschen viel Gebäsche dieses Mal. Ich finde Musikvideos nicht nur legitim, sondern oft interessant und führt dazu, dass ich Bands, Alben oder Songs überhaupt erst entdecke. Und zum Teilen auf Social Media ist ein Video einfach besser geeignet als ein Plattencover und ein Spotify-Link. So, ich finde, er macht ja wahnsinnig viele Themen auf.
Ja.
Also ich finde so Live-Videos und Playthroughs und so muss man da gezielt ja rausnehmen. Das magst du halt oder magst du nicht, aber das hörst du ja nicht, um einen Song zu untermalen.
Das ist auch, sind wir mal ehrlich, das ist in der Masse, ist das ein Nerd-Thema. Das ja, 100%. Das ist für Musiker, es sei denn, die Person, die das Instrument bedient, ist leicht bekleidet und weiblich, dann ist es ein durchaus Massenthema, aber wenn es wirklich...
Dann muss sie im Zweifel gar nicht das Instrument beherrschen.
Das wird eh überbewertet. Ja. Aber das ist schon ein ziemliches Nerd-Thema. Hast du letztens gesagt, da gab es so diesen Meme da, was wirklich, also Fake Autism versus Real Autism. Mit diesem Drummer mit verbundenen Augen, der irgendwas raushört und direkt irgendwie nachspielt, 16., 32. und so ganz krass und Krempel. Ich hab's gar nicht kapiert, was der da genau macht. Ich habe nur gemerkt, okay, das muss ziemlich krass sein, was er da macht.
Ja, Drummer sind sowieso so ein ganz eigenes Thema, was Musikvideos angeht. Mir ging es bei den Musikvideos eher immer zu denen, die ein Addendum zu einem Song sind. Und die können eben, und natürlich haben wir uns ein sehr reißerisches Beispiel, klar, es hat uns ja auch zu dem Thema bewogen ausgesucht. Also, ne, von daher vollkommen klar, zumal du natürlich jetzt auch, natürlich hätten wir auch auf kleine Bands draufhauen können, die irgendwelche peinlichen Videos gemacht haben. Aber das ist halt dann auch irgendwie Kacke. Also macht es doch Sinn, sich an einer Band wie Equilibrium abzuarbeiten, die das erstens vertragen kann und denen es zweitens auch scheißegal ist. Und ich muss sagen, du wirfst uns vielleicht ein bisschen viel Gebäsche vor. Ich finde, bei dir ist ein bisschen viel ist schon sehr salbungsvoll.
Also ich kenne ihn ja. Ich kenne Jan Tom, der ist halt auch ein sehr versöhnlicher Mensch, das muss man auch
was
sagen.
Was eine sehr gute Eigenschaft ist, aber ich meine, es gibt genug Podcasts und YouTube-Videos, die immer alles geil finden. Da mag ich das schon ganz gerne, so ein bisschen eine Antithese zu sein und auch mal sagen, wenn man was scheiße findet. Übrigens, weil ich das in einem anderen Kommentar schon gelesen habe, wo sich dann entschuldigt wird, wenn ich kritisiert. Ihr dürft mich ruhig kritisieren, ihr müsst euch dafür nicht entschuldigen. Also bitte nie, das ist völlig legitim. Wenn ihr anderer Meinung seid, dürft ihr das sagen und auch ich liege mal falsch. Und auch ich mag hier und da ein bisschen verbohrt sein. Also bitte nur drauf. Dafür ist das hier richtig, außer Beleidigungen, da bin ich ein bisschen, das muss nicht sein. Außer, dass ich klein, fett bin und aus Bayern komme. Das ist okay, das höre ich jeden Tag.
Ah ja. So, das mit dem aus Bayern kommen, das gibt mir, sehe ich jetzt schon wieder den einen oder anderen ziemlichen Wutschaum vor der Kauleiste bekommen.
Apropos aus Bayern kommen, ich habe mir das, verzeih mir den kurzen Exkurs, ein paar Videos vom Dark Siffler, nee, wie heißt er jetzt? Herr Dark mal
angeguckt. Herr Dark, ja.
Weil das ist ja so ein YouTuber aus den Metal-YouTuber-Tagen so, der hat mir immer so ein bisschen gefehlt, weil ich mit seiner Mundart einfach nicht so gut klarkam. Jetzt, ohne ihn irgendwie dafür kritisieren zu wollen, das ging mir halt wirklich ganz schön auf die Nerven. Und in den neueren Videos achtet er ja so ein bisschen drauf, so wenigstens in die Nähe des Hochdeutschen zu kommen. Mhm. Und jetzt bin ich über die Vorschlagsliste, entschuldige den langen Vorlauf, mal auf so ein altes Video gekommen, wo auf dem Metal-Franconia rumfällt, das war ja dieses Wochenende,
ja.
In so einer bayerischen Trachten, also nicht ja. Trachten, sondern so einer blau weiß gemusterten Hose.
Ja.
Ich verstehe kein Wort, was der Mensch redet. Und also, das ist ja Content, ne? Also Respekt dafür. Also der Gore-Minister hat vor Stolz, glaube ich, eine Träne verdrückt. Also wie er auf diesem Festival rumfällt.
Da muss man sagen, er hat mit diesen Mundart-Videos damals aber ordentlich Aufmerksamkeit produziert.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also es war ja auch, also ich fand es einfach nur wirklich faszinierend, wie ich nichts verstehe und dieser Mensch einfach nur betrunken durch die Gegend fällt.
Müssen wir auch mal einladen. So,
Aber wir haben so wenig mit Kraftsport und Flavored Water zu tun.
Ich lade ihn mal ein und frage ihn, wie man Tetzel sympathisch finden kann.
Ja, und das ohne Alkohol zu trinken.
Ja, aber hallo, ey. Wirklich. Okay. Ich mach mal weiter, sonst werden wir hier nie fertig. Ich habe mich auch einen etwas längeren. So lang wie deiner, also wie lang von Top ist es nicht, aber er ist schon ein bisschen länger, deswegen fange ich direkt mal an. Es ist von Evil Harrow und ist natürlich auch wieder zur letzten Folge. Der berechnete Ulk. Das cringige Die Haha, schau mal wie scheiße, aber voll selbstironische Idee hat vermutlich einen einzigen Grund, der zwar verzweifelte Versuche viral zu gehen, um jeden Preis. Ihr habt ja häufiger mal Electric Callboy genannt. Wie sind die, nachdem sie es schon Jahre gab, plötzlich so groß geworden? In Corona-Zeiten mit Hyper Hyper und We Got The Moves komplett viral gegangen. Jeder Reaction-Channel auf YouTube hat darauf reagiert. Psy mit Gangnam Style, damals einen globalen Überhit, weil er mit dem beknackten Video viral gegangen ist. Man muss die beiden genannten nicht mögen, aber was sie geschafft haben, ein stimmiges, professionelles Gesamtpaket aus Sound und humorigem, selbstironischem Video abzuliefern. Knallchargen wie Equilibrium hier in diesem Fall sehen aber halt nur albern, hat bei denen funktioniert, machen wir jetzt auch so. Aber das Ergebnis ist musikalisch wie optisch und produktionstechnisch halt einfach nur Mist. Ja. Kann man so stehen lassen, finde ich, hat er gut auf den Punkt gebracht. Ich würde es gerne noch ergänzen um noch einen anderen Kommentar. Ich weiß nicht, ich muss gleich nochmal gucken, wer den geschrieben hat. Ich finde das, glaube ich, jetzt auf die Schnelle gar nicht raus.
Ich finde es auf jeden Fall auch schön, dass er erwähnt hat, dass das auch wahnsinnig musikalisch wahnsinnig schlecht ist.
Ja, das kommt halt dazu, ne? Hat auch jemand geschrieben, dass es auch auf Reactions ankommt. So, da wollte ich. Was ist denn heute los? Na.
Ja, ich bin aber auch ein bisschen sprachbehindert. Ich zünd mir jetzt mal eine Räucherkerze an.
Der Adrian, der das Ganze hier schneiden muss, der ist jetzt schon am Kochen. Ich sehe mich da ein paar Tage sitzen und denke mir so, warum zum Teufel könnt ihr zwei nicht kohärente Sätze formen? Was ist los mit euch? Vorlesen, was ist das?
Ich möchte mich jetzt schon bei Schneidrian entschuldigen.
Ja, Zukunfts-Adrian, es tut mir leid.
Entschuldigung angenommen, Leute.
Und ich trinke auf Zukunfts-Adrian.
Ich trinke auch nochmal auf Zukunfts-Adrian. Den etwas dann noch älteren Adrian.
Ja.
So. Genau. Jemand anderes hat nämlich noch geschrieben, dass so Videos natürlich auch darauf ausgelegt sind, dass man Reactions drauf macht. Sowas wie Nick Nocturnal oder wie heißt der? Frank the Tank oder so. Designer Rody.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich bei so Reaction-YouTubern bin ich immer ziemlich raus. Ich finde Reactions wirklich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ich verstehe einfach tatsächlich nicht, wie das erlaubt sein kann im kommerziellen Rahmen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich verstehe es nicht. Ich meine, das ist jetzt was anderes, wenn ein, was weiß ich, Fritz Meinecke auf Seven vs. Wild reagiert oder was weiß ich, ein Robert Mark Lehmann auf irgendwelche Videos, ne, also Fachleute oder so Nerds im Endeffekt, die ihr Thema nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringen, aber wenn halt wirklich so, ich weiß nicht, kennst du den Kaiser zum Beispiel?
Ah, klar kenne ich Kaiser.
Ja, ich meine, der ja teilweise, also der macht auch wirklich ganz gute Sachen, aber der macht ja teilweise Videos und sagt dann während dem Video, dass er zu diesem Video eigentlich ja gar keine Meinung hat. Dann frage ich mich so ein bisschen, was soll denn das?
Ich meinte übrigens Tank the Tech, so, nicht Frank the Tank. Tank the Tech, so. Der macht doch auch immer, dieser Typ mit dem umgekehrten Basecap und den langen Bart, der macht auch immer so.
Also, ja, bis auf das könnte jetzt auch ich sein, wobei ich mein Basecap immer nur vorwärts trage.
Nee, was ich nur sagen will, du hast ja recht, es gibt ja auch so XQC oder so, weißt du, Leute, die wirklich nur Sachen gucken, auch wirklich nichts dazu beitragen, also ja, einfach nur auf dem Nacken anderer ihre Klickzahlen machen. Und dann gibt's aber auch Leute, die wirklich einen Mehrwert liefern. Leute, die halt auch auf Sachen reagieren, ein bisschen Fachwissen mit reinbringen, zum Beispiel Vocal Coaches oder auch Historiker, sonst irgendwas, die dann immer sagen, geben Kontext. Und das ist ja cool. Das ist ja wie wenn du nochmal eine DVD guckst mit Kommentar, wo dann irgendjemand, der da drin saß, dir nochmal Hintergrundinfos gibt. Sowas ist ja richtig cool.
Ja, aber halt der Regisseur und nicht der Caterer.
Mhm. Bei Musik muss ich sagen, ja, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Es kommt halt drauf an, ne? Also du kannst eine Reaction auf ein Musikvideo machen, wenn du da halt auch den Leuten vielleicht ein bisschen Input geben kannst, warum das jetzt gut gemacht ist oder warum das schlecht gemacht ist oder warum du deiner Meinung nach, also du baust so ein kleines Review damit ein, dann ist das, finde ich, eigentlich auch absolut in Ordnung. Aber wenn du das Video einfach nur durchguckst und dann immer wieder so, krass, weißt du, das perfekte Beispiel ist ja auch, warum Ginger so ein bisschen dann viral gegangen sind, die ukrainische Band, allein wegen diesem Pieces-Video. Wo es halt am Anfang so melodisch singt und auf einmal growlt und alle dann so, krass, guck mal, die growlt ja, heftig, krass. Sowas ist natürlich dann auch, klar, das hat der Band geholfen, viral zu gehen, aber auf der anderen Seite ist es halt auch, die Videos, die Reactions an sich, die man da hat, sind schon sehr übersichtlich vom Mehrwert, der da geschaffen wird.
Ja, und dann ist es halt einfach auch wie so ein Musikvideo ohne Mehrwert. Und auf dieses Video von Equilibrium, um es mal im Speziellen nochmal zu sagen, wie willst du denn auf so ein wertbefreites Video mit so einem Wert, mit so einem wertbefreiten Lied noch eine wertvolle Reaction machen? Also jede Reaction, die zu diesem Video ja kommt, jetzt könntest du natürlich frech sagen, unser Podcast ist auch eine Reaction dazu, aber das sehe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen anders, weil wir ja noch viel mehr ins Detail gegangen sind. Ist also einfach, also ist schon einfach Quatsch. Weißt du, das ist wie, ich habe letztens so eine ProSieben-Doku auf Join mir ein bisschen angeguckt,
ja,
weil ich nachts nicht schlafen konnte. Da geht es darum, dass jemand irgendwo an teure Ecken auf der Welt fährt, das ist Saint-Tropez oder so, und erzählt, Wahnsinn, ist das hier teuer?
Ach, wirklich?
Wo ich mir da, big fucking news, Idiot, Alter. Und vor allem, wenn man weiß, was so ein, das heißt, ich weiß das ja auch nicht im Detail, aber wenn man so ein bisschen eine Ahnung hat, was so eine Fernsehproduktion kostet, wenn einfach mal so ein 8-köpfiges Team nach Saint-Tropez fliegt, zum Beispiel, ja, um dir den Mehrwert mitzubringen, in Saint-Tropez ist teuer, dann, also, sorry, Leute. Ja, man muss nicht immer Inhalt sein, aber also da gucke ich mir lieber was über den Trucker-Imbiss von Rolli an, als so eine Scheiße.
Ja, gut. Ist ja, Geschmäcker sind verschieden, ich möchte es auch nicht drum rummachen. Ich gucke auch gerne selbst so Tech the Tank oder auch Nick Nocturne finde ich tatsächlich auch immer sehr witzig, auch gerade mit seinem Try Not to Cringe oder so, wenn er sich dann irgendwelche TikToks anguckt und über Metal und sich dann denkt so, oh, scheiße, ist das furchtbar, ich halte das nicht aus.
Das kann ich nicht, weil ich diese TikToks selber nicht aushalte.
Das ist auch teilweise richtig schlimm. Oh Mann. Da könnte ich auch keinen Podcast zu machen, weil ich könnte mir da müsste ich ja im Selbstversuch mich erstmal in das Thema einarbeiten und mir Compilations angucken, da wirst du ja, da fällst du ja vom Glauben ab, da versinkst, willst du ja vor Scham im Boden versinken.
Ja, das ist halt so eine Mischung aus Fremdscham und ein, musst du das wirklich ins Internet packen? Ja, wo ich mich dann auch immer frage, wenn so ganz junge Mettler dann da reingezogen werden, weißt du, so irgendwelche 13-, 14-Jährigen, wo ich mir denke, so, wow, muss das sein bei deiner Reichweite, ey?
Ja.
Aber abendfüllendes Thema an der Stelle.
So. So sieht übrigens hier mit schöner Schaumkrone nochmal.
Das ist doch top, das ist doch ein Bier. Das ja, Budweiser. Da sagst du 4,50, kein Problem.
Ja, das sieht sehr, sehr gut aus.
Auch ein starker Krug, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das ist von, der war mal der bei
Stiegel,
einem,
ne?
Der war bei einem Kasten Stiegel dabei, den ich gekauft habe.
Nee, den habe ich noch ganz ehrlich in der Klostergaststätte gekauft. Ich muss aber auch sagen, also ich glaube nicht, dass man das im Podcast, also über diese Webcam so sehen kann. Der ist schon richtig runter. Also ich muss mir mal einen neuen, schönen Bierkrug besorgen.
Ich muss, glaube ich, auch wirklich bald die Dauerwerbesendung einblenden, wenn das so weitergeht.
Ach so. Aber wir kriegen ja kein Geld.
Wir kriegen kein Geld dafür. Das ist alles not sponsored. Das sage ich nochmal extra dazu.
Von der Werbung vorher und der Werbung hinterher kommt ein bisschen was rum, aber leben können wir davon nicht.
Nein.
Um mal eine moderative Brücke zu schlagen.
Ja, ich ganz ehrlich, ich könnte einen, bevor wir in die Brücke gehen, ich habe ja auf Insta noch gefragt gehabt, die Umfrage, was halten die Leute von, also was ist das schlechteste Musikvideo, was sie zuletzt gesehen haben? Und soll ich mir was sagen? Die meisten Antworten waren, ja, ich gucke keins, es interessiert mich nicht, bin da nicht die Zielgruppe. Also Musik und auch generell viele andere Kommentare waren Leute und Musikvideos. Da gibt es halt auch einfach viele, die da sich komplett, das ist gar nicht ihre Welt. Es interessiert wirklich nur die Musik, maximal noch Live-Videos oder Live-Mitschnitte. Musikvideos scheint aber gar nicht mehr so das Thema zu sein bei vielen. Klar, wir haben auch Leute, die geschrieben haben, hier Geistertreiber von Belphegor soll ganz schlimm sein. Fast alles von der Mon & Marv. Ja, das Sexen sind Vikings mit Sexen, das letzte Video, das ist auch so ein bisschen, da war ich auch so ein bisschen am Überlegen, was ich davon halte. Irgendein Deutschrap-Scheiß hat Gift und Galle geschrieben. Und natürlich.
Naja.
Aber das habe ich gar nicht bei mir im Feed, um ehrlich zu sein.
Ich wollte auch gerade sagen, das bisschen Rap bei mir im Feed.
Das ist überschaubar. Und natürlich war auch wieder die Pistolenkrippe natürlich auch wieder genannt worden.
Ja, die Videos finde ich jetzt von denen gar nicht mal für sich genommen, finde ich die okay.
Ja, ich meine auch, da gibt es ja, also um mal wieder hier Nebelkrähe, die wir immer so böse gebasht haben, da muss man sagen, bei Musikvideos ist da wiederum sehr gut gewesen. Also das Nie-Landsmann-Video ist wirklich hochwertig gemacht. Da kann man wirklich nicht meckern. So, wo man aber allerdings meckern kann, ist bei den Ansichten, die viele Leute über den Underground haben.
Das ist richtig.
Und an der Stelle würde ich gerne in das Hauptthema einsteigen. Und wie würdest du das Hauptthema denn eigentlich zusammenfassen? Weil ich finde, es ist sehr schwer, das jetzt unter einem Banner. Ich muss mal gucken, was ich überhaupt auf Thumbnail und auf Titel geschrieben habe am Ende. Wie würdest du es zusammenfassen?
Ja, ich denke halt, es gibt halt so diese berühmten Irrtümer. Ne? Und es geht bei dem Thema so ein bisschen um so Fehlannahmen, die, von denen man eigentlich vernünftigerweise weiß, dass sie doch falsch sind und doch immer wieder just überrascht ist, wie fest das dann doch immer wieder nach draußen verankert ist.
Genau. Ich würde es jetzt einfach mal als den metallischen Dunning-Kruger, metallischer Mount Stupid könnte man es vielleicht auch nennen.
Ja, Mount Stupid ist ein bisschen hart für das, finde ich, was zumindest, was ich mir dabei so ein bisschen hingelegt habe. Es ist mehr so ein bisschen so das, so dieses Münchhausen-Thema. Na, wobei Münchhausen war ja, nee.
Nee, Mount Stupid, nee. Ich sag mal, wo ich daherkomme. Mount Stupid ist ja, ja gar nicht so böse gemeint. Mount Stupid sagt ja nur, dass wenn man gewisse an der Oberfläche von einem Thema kratzt oder so ein bisschen in einem Thema drin ist, dass man dazu neigt, zu glauben, dass man es durchschaut hat.
Ja, wollen wir es der metallische Holzweg nennen?
Ja, oder metallisches Seemannsgarn.
Ja, so Seemannsgarn, ja, darum geht es mir so ein bisschen. Vielleicht, um das mal für die Zuhörer ein bisschen greifbarer zu machen, das ist so ein bisschen, könnt ihr davon leben, ne? Unter diesem Satz fasst sich das immer wieder ein bisschen zusammen. Also, was manche Leute denken, wovon man schon leben kann.
Genau, also es gibt, glaube ich, viele Konzepte über das Musikbusiness an sich und über die Metal-Szene und über den Metal-Ground nochmal im Speziellen, wo man vielleicht auch selbst früher, als man noch nicht so tief drin war, gedacht hat, das ist doch hundertprozentig so. Aber auch Dinge, die man heute selbst noch denkt, so, ach, guck mal eine an. Krass, interessant. Da habe ich so vielleicht auch nie drüber nachgedacht. Du hattest mir ja im Vorfeld auch ein Reel geschickt. Ein Video von, ich weiß nicht, wer von Gravedigger das war, der da im Interview war.
Das müsste der Gitarrist gewesen sein.
Ja, genau. Also jemand, es war auf jeden Fall nicht der Sänger. Weil
also ich konnte ihn jetzt auch nicht sofort zuordnen, aber er sagt doch ein paar wirkliche Sachen, wo du denkst so, ach was, wirklich?
Also es war auf jeden Fall nicht der Herr Boltendahl, sondern einer seiner Mitmusiker. Und sorry, ich bin nicht so tief in der Gravedigger drin. Also jetzt nicht schlagen, dass ich da nicht jeden Namen auswendig kenne. Aber es ging ja in dem Reel darum, dass er gemeint hat, dass die Leute oft denken, Gravedigger, große Band, kennt doch jeder, da lebt er doch bestimmt von der Musik.
Ja, und lasst mal kurz, bevor wir darauf eingehen, euch mal kurz auf der Zunge, also mal ganz ehrlich unter unseren Zuhörern, schreibt uns ruhig mal in die Kommentare, wer jetzt auch überrascht ist, dass dem nicht so ist. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn natürlich Bands wie Blackhill oder Anheim gefragt werden, ob sie davon leben, dann ist das schon so oft ein bisschen Getrolle. Manche denken es tatsächlich, oder auch Adrian von deinem Kanal denken ja auch manche, dass du von YouTube lebst, und das ist auch nicht nur einmal passiert.
Das war sogar schon vorher, vor YouTube so, dachten, ich würde vom Blog leben, wo ich mir echt gedacht habe, so, wie soll das funktionieren, Leute?
Ja, ich meine, bei manchen Jobs frage ich mich auch, wofür die bezahlt werden, aber das ist jetzt wieder ein ganz anderer Punkt. Aber bei Gravedigger?
Ja. Also ich würde mal vorsichtig sagen, Gravedigger ist eine Band, die die allermeisten deutschen Metalheads oder Metalfans zumindest schon mal den Namen gehört haben. Also zumindest mal den Namen gehört haben. Ob man jetzt drei Songs nennen kann, aber der Name, man kann was da verbinden, Rebellion, Excalibur, zumindest Tunes of War können die allermeisten, haben es schon mal gehört oder wissen, was das ist. Also es ist ein Grad der Bekanntheit, wo man sagen kann, das ist eine sichere Wette. Da kann man mal auch in einer größeren Runde die Band ansprechen und man wird jetzt nicht komplett entgeistert angeguckt.
Na, im Gegenteil, es ist ja schon fast eher ein Shirt, wo dich, ne, wenn du das Shirt trägst, so, da bewegst du dich schon auch aus dem Underground eindeutig raus. Mhm. Und ich meine, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wann die gegründet sind. Auf jeden Fall auch späte 80er, hätte ich jetzt mal gesagt. Also für mich war die Band schon immer da.
Also frühe 80er, hätte ich jetzt gesagt. Ich gucke es aber auch gerne nochmal nach. Red ruhig weiter.
Und du bist halt wirklich dann schon wirklich überrascht, wenn du siehst oder wenn es dir der, wenn du es da in dem Video hörst, wie es dazu geht, oder? Und auch wie viel da so gar nicht alles Glamour ist. Ich meine, wir reden von einer Band, die auf Welttourneen war.
1980 gegründet tatsächlich.
1980 sogar, siehst du mal, Wahnsinn.
Ich finde, ich vergesse auch immer den Fakt, dass sie von 1900, 86 bis 87 als Dicker einfach nur unterwegs waren. Türlich,
sicher die nicht, Dicker. Hießen die nicht sogar mal
Hawaii?
Nochmal steht, anders?
Hawaii hießen sie von 88 bis 91.
Ja, ja.
Alter. Ja. Also was da... Kannst du nicht aus... Also die Band ist auf jeden Fall viel rumgekommen und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt auf Anhieb so zählen kann, hier die ganzen... Es ist eine lange Liste an Alben.
Ich wollte gerade sagen, also sicher über 10, 15, vielleicht 20 Alben. Ja, wobei 20 würde ich jetzt glaube jetzt nicht, aber auf jeden Fall deutlich über 10 Alben auch. Ich glaube, dieses Jahr eins veröffentlicht schon.
Ja.
Keine Ahnung, und dann sagt dir jemand ins Gesicht so, ja, bei der Größe von Gravedigger müsste man davon ausgehen, dass sie davon leben. Wisst ihr was? Tun sie gar nicht.
Es sind übrigens über 20 Alben.
Echt?
Also ich habe irgendwas mit 24 gezählt, kann mich jetzt auch erzählt haben, aber es ist schon... Und das Bone Collector, was ja aktuell rausgekommen ist, da hatten wir uns ja noch so, aufgeregt, weil ohne die Musik gehört, und ich bin ja nun wirklich keiner, der jetzt rumhatet wegen AI-Kunst und das ist doch alles Kacke und so weiter. Ich mache ja selber die ganzen Thumbnails mit AI und so weiter. Aber ich muss schon sagen, das Cover sieht schon hart scheiße aus. Es sieht halt aus wie, ja, wir haben es jetzt 5-mal versucht, die kostenlosen Prompts sind uns ausgegangen bei dem Tool. Müssen wir jetzt nehmen, das, was wir jetzt bekommen haben. Habe jetzt auch keine Lust, noch mal zu warten, bis sich das wieder aufgeladen hat. Lass das Motiv mal direkt drucken.
Ach du Scheiße, ich sehe es hier gerade.
Also wie gesagt, nichts dagegen. Ich nehme das auch teilweise gerne, ja, aber das ist nicht besonders effektiv eingesetzt worden.
Auch das Label habe ich noch nie gehört. Wahnsinn. Bei so einer Band denkst du doch, dass die mal wenigstens bei Napalm sind oder sowas, oder?
Die waren ja auch früher bei größeren Labels. Ich meine so, das Album hier, Liberty or Death, war das war auf jeden Fall 2007, das Locomotive Records. Ach, ich hätte auch gedacht, das wäre bei größerem rausgekommen. Ja,
und also aber an der Stelle...
Hier, ja, The Clans Will Rise Again, das kam bei Napalm raus 2010. Also sie waren auch mal bei etwas größeren Labels.
Ja, und das fasst es so ein bisschen zusammen, ne? Dieses Ganze bei so einer Band wie Gravedigger, also sicherlich... Ich hätte sicherlich nicht gewusst, dass sie davon leben, aber ich hätte es schon angenommen. Und es ist doch wirklich faszinierend, wenn man sich das mal so ein bisschen so vergegenwärtigt, ne?
Also ganz genau hat er ja, glaube ich, gesagt, dass nur der Chris Boltendahl davon lebt. Also der Bandleader.
Ja. Also da war ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, wie er das genau formuliert hat, aber ich meine auch. Ich glaube nicht, dass das ausspricht, wer es ist, aber dass zumindest nicht alle bei Gravedigger davon leben.
Jetzt sind wir nochmal ehrlich, das ist das einzige Gründungsmitglied. Also wäre ja schon komisch, wenn alle außer, also wenn du das Gründungsmitglied bist, aber jemand anderes, der irgendwie, keine Ahnung, 2014 eingestiegen ist, lebt dann von der Musik, dann machst du irgendwas massiv falsch mit deiner Band.
Ja gut, wobei man auch sagen muss, nur weil jemand ein Gründungsmitglied ist, und jetzt, das soll jetzt bitte nicht als Angriff verstanden werden, nur der Sänger, dann ist das halt für mich schon auch was anderes für den, der die Musik schreibt. Denn da steckt ja auch viele Einnahmen drin. Ich weiß das, dass ich das bei, weiß ich jetzt auch nicht, ob man die Band jetzt unbedingt beim Namen nennen muss, aber es ist halt auch vollkommen klar, dass die Spotify-Einnahmen und sämtliche GEMA-Einnahmen etc. bei dem rauskommen, der die Musik geschrieben hat. Und das ist in einer Band, sind das oftmals jetzt nicht alle Mitglieder, sondern eins.
Also hier steht schon, wenn ich mal gucke, bei dem aktuellen Album Track 1 to 3, 6 to 11 sind geschrieben von Chris Boltendahl. Nur die Tracks 4 und 5 sind vom Bassisten Jens Becker geschrieben worden.
Genau, und also wie gesagt, ne, damit wollte ich jetzt Herrn Boltendahl auch nicht diskreditieren. Es geht mir nur darum, schaut, das sind jetzt zwei Leute, die auf einem Album die Songs geschrieben haben und da spielen noch drei andere mit.
Ja.
Aber also gut. Die haben an diesem Album faktisch nicht mitgeschrieben, die werden an sämtlichen GEMA-Einnahmen etc. nicht beteiligt werden und wahrscheinlich am Merchandise, je nachdem. Und dann gibt es halt noch Geld für die Konzerte und das war's. Und wenn du so 20 Konzerte spielst, ne, wenn du 20 Konzerte in einem Monat spielst, kannst du nicht davon ausgehen, dass jeder Musiker genug mit nach Hause nimmt und den Rest vom Jahr oder auch nur ein halbes Jahr davon zu leben.
Man kann sich ja mal überlegen, was man selbst brutto im Jahr verdient und wie man davon lebt. Und dann muss man sich mal überlegen, ja, du weißt, was ich meine. Also angenommen, du hast einen gewissen Lebensstil. Du verdienst mit deinem aktuellen Job, keine Ahnung was, 30, 40.000 Euro im Jahr.
Als mit dem Job, den wir hassen, Adrian, vergiss das.
Ja, ja, mit dem Job, den man hasst. Also jetzt nur mal als Beispiel, jetzt mal in die Tüte gesprochen. Jetzt versuch mal das Geld, und ich habe jetzt extra niedrig angesetzt, 30.000, 40.000 Euro sind jetzt keine, ist jetzt im Jahr kein Megagehalt, aber versuch das mal allein aus selbstständiger Arbeit, aus etwas, was du selbst gemacht hast, zu erwirtschaften. Das ist unglaublich schwer. Wenn ich jetzt Vollzeit-YouTuber machen würde und müsste 30.000 bis 40.000 Euro im Jahr verdienen, da würde ich aber ganz schön schwitzen. Also da müsste man aber auch wirklich auf Content gehen und auf Dinge gehen, um das zu erreichen und ein ganz anderes Niveau anbieten. Und da musst du ja bedenken, von dem Geld geht natürlich auch wie bei jedem anderen auch Steuern ab.
Ja, und diese Vorauszahlungen sind auch ganz schön bitter.
Ja.
Weil was viele, ich meine, wer den YouTube-Kosmos ein bisschen folgt, das kann dich schon mal wirklich auch sechsstellig, also jetzt so ein Kanal wie Tod gehört natürlich nicht, ohne jetzt den Kanal beleidigen zu wollen. Quatsch. Aber Zabex spricht da mal relativ offen drüber, der mal meinte, ja, das ging jetzt ein paar Jahre ganz gut und dann hast du halt ein Jahr, wo du viel verdienst, wo dann das Finanzamt anruft, wir hätten jetzt für das letzte Jahr übrigens gern nochmal eine 500.000 von Ihnen, und wissen Sie was, ich glaube nächstes Jahr verdienen Sie auch nochmal eine, machen Sie gleich eine ganze draus, Herr.
Ja, genau, mit Vorsteuer.
Ja, ja, wo er dann sagt auch, und dann das Finanzamt will das Geld halt auch nicht in einer Woche oder in einem Monat, sondern die wollen ihr Geld jetzt.
Genau.
Und das habt dann mal besser.
Sonst bist du ganz schnell wegen Steuerhinterziehung dran.
Und wenn der deutsche Staat bei einer Sache gar keinen Spaß versteht, dann ist das Cannabis und Steuerhinterziehung.
Ja.
Eigentlich spektakulär, oder? Na gut, könnte ich jetzt schon wieder was dazu sagen über unseren noch aktuellen Bundeskanzler, aber.
Ja, Steuern darfst du nur hinterziehen, wenn du den FC Bayern leitest.
Vom Gefängnis aus, ja. Manche können Alben vom Gefängnis aus schreiben, die anderen leiten die, was war es, die Jugendabteilung. Das finde ich auch so, also das glaubst du dir doch selber nicht als Staatsanwalt, oder wenn du den Ausgang unterschreibst.
Also, naja, gut.
Das Festbier geht übrigens ganz gut rein, das riecht nur absolut widerwärtig.
Ich wollte jetzt auch nur, um das jetzt nochmal zu sagen, es soll jetzt auch nicht zu sehr jetzt in diese Steuerrichtung gehen, aber nur damit ihr es versteht. Also, ihr müsst euch einfach mal überlegen, was kriegt ihr von eurem Arbeitgeber, und versucht das mal mit eigener künstlerischer Arbeit zu erwirtschaften in der heutigen Zeit. Das ist verdammt schwierig.
Oder vielleicht haben wir ja auch ein paar selbstständige Zuhörer, die uns das bestätigen oder auch mal sagen können, nö, ist total einfach, gar kein Problem. 100.000 im Jahr, weil musst du ja erwirtschaften, weil da müssen, ne, die Steuer, hast du ja ganz schnell auch mal den Spitzensteuersatz. Ne? Und dann musst du so 100.000 erwirtschaften, dann musst du dir noch was für die Rente zurücklegen. Also
ne, für so ein Krankenversicherung ist dann privat. Private Krankenversicherung ist teuer.
Ja, ja, gibt schon auch noch andere
Mittel
und Wege, ne? Also die KSK zum Beispiel oder so hast du dann noch. Aber egal, das ist alles viel Geld.
Es geht ja nur darum. Also du musst ja nicht nur Steuern zahlen, du musst ja auch Versicherungen und sonst was bezahlen. Richtig. Also da geht eine ganze Menge von ab. Das darf man alles nicht unterschätzen. Selbstständig sein in Deutschland ist nicht einfach. Und du bist
de facto selbstständig als Musiker. Wir sind ein kinderfreundliches Land, das ist leider so. Und gerade wenn du das Ganze noch mit Kunst und Kultur machen willst, wo sowieso, ich meine, wie viele Bands, wie oft haben wir uns schon beschwert, dass es nicht mal ein Spritgeld gibt und nichts Gescheites zu essen, und dann spielst du in irgendwelchen etablierten Locations, wird dir vorgelogen, wir haben ja jeden Abend volle Hütte und am Ende gibt es 60 Euro Spritgeld für eine 1000 Kilometer Fahrt.
Ja, du hast halt in Deutschland, ich zitiere an der Stelle immer ganz gerne den Werbespot, den damals der Ulmen gemacht hat bei, ich glaube, Unity Media war es.
Geiler Typ.
Wo das war so, ja, mein Job ist es ja, die Formate zu erfinden, kreativ zu sein. Das kann man ja gar nicht als Arbeit bezeichnen. Ich sage immer, diese Werbung hat sich in der Form nicht lange gehalten. Sie haben den Claim dann abgeändert auf, das ist ja meine Arbeit. Also so bewusst rauszunehmen, dass Kreativarbeit doch schon Arbeit ist, aber es ist halt, aber es hat trotzdem das ausgedrückt, was in Deutschland halt irgendwie so gesehen wird. Wenn dir etwas Spaß macht, ist es keine Arbeit. Da muss man dich auch nicht gut dafür bezahlen. Nur wenn Arbeit wehtut. Deswegen muss Kreativarbeit in Deutschland oder auch generell, ich sag mal nicht nur in Deutschland, auch im Westen, generell in unserer modernen Industriegesellschaft, muss halt wehtun, damit es sich auf die Arbeit anfühlt. Und du musst Scheiße fressen. Du musst am besten auch schlecht bezahlt werden, musst wenig Stundenlohn haben, so dass du am besten noch bei, keine Ahnung, was mit McDonald's die Klos putzen kannst und wahrscheinlich mehr hättest als wenn du
Musiker bist. Ja, oder aufstocken musst, also egal.
Ja, oder keine Ahnung, was sich noch irgendwie vom Schwiegervater oder sonst was nochmal ein Darlehen geben lassen und so. Keine Ahnung. Gibt ja alles in den Bereichen.
Ja, also da gibt's halt, und trotzdem, jetzt haben wir das alles so aufgezählt und jeder denkt sich, oder von den Hörern, die meisten denken sich, ja, wusste ich doch alles. Ja, dann frage ich mich, wenn das alle dann immer wissen, weißt du, wenn man das offen drüber redet, warum halten sich diese Vermutungen, diese Annahmen denn so unheimlich hartnäckig? Hat das auch so ein bisschen mit, manchmal ist der Wunsch der Vater des Gedanken zu tun, denke ich mir. Also wünschen sich manche Leute, dass sie sagen, ja, ja, ich lebe übrigens von meinem YouTube-Kanal und du kannst das auch. Ich sag dir jetzt, wie du das ganz einfach machen kannst und dann musst du nur noch einen Tag die Woche arbeiten.
Es ist so eine kleine, klar, eine Contradiction. Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, da kann man selbst drauf kommen. Das kann nicht aufgehen bei den allermeisten Leuten. Die spielen vor 2000 Leuten vielleicht, spielen da und da mal eine Tour. Wenn man das alles zusammenrechnet, was sie machen, selbst wenn du da die GEMA-Einnahmen vielleicht noch draufrechnest, da müssten sie eigentlich schon sehr, sehr viel GEMA-Einnahmen machen, damit sich das finanziert. Das kann eigentlich alles nicht so hundertprozentig aufgehen. Aber dann trotzdem wird gedacht so, ja, guck mal, die Band, die ist super bekannt. Ich kenne die schon seit 20 Jahren. Alle Leute, die ich kenne, die müssen doch da locker von leben können. Das ist, glaube ich, so ein gewisser Bias, den viele auch im Underground haben. Was eigentlich Mainstream ist, das ist, glaube ich, auch so eine große Fehlannahme. Weil wenn du mit dem großen Wort Mainstream wird dann auch immer direkt rumgeworfen und mit diesem Wort Mainstream geht ja oft einher, dass man denkt so, ja, das sind Leute, die davon leben können, die fahren einen ganz anderen Lifestyle, die sind schon, die spielen nicht mehr in derselben Liga wie man selbst. Was das Thema Kunst angeht.
Ja, man muss das sagen, bei Gravedigger hätte ich das ja auch angenommen. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich zu dir. Ich hätte nicht gedacht, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dass eine Band in der Größe
ja
eben dann auch so offen dann auch nach außen sagt, ey Leute, Leben ist davon nicht. Wo man sich fragt, ja, wer denn dann? Wenn du zum Beispiel weißt, dass eine Band wie Eisregen von der Musik leben kann. Geht es dann um den Lifestyle? Also können die einfach nur ihren Lifestyle nicht halten? Oder?
Das ist, glaube ich, tatsächlich teilweise auch. Es gibt Leute, die leben, glaube ich, von der Musik, aber sie überleben gerade so davon. Das muss man dann halt auch dazu sagen. Also kannst du sicherlich, wenn du extremste Abstriche machst oder teilweise gefühlt auf der Straße lebst, also nur also im Sinne nicht auf, als Obdachloser, sondern als jemand, der wirklich dauerhaft live spielt.
Ja.
Eigentlich so gefühlt gar nicht zu Hause bist und einfach mehr oder weniger ein Wanderzirkus bist, was so den Lebensstil angeht, wie fahrendes Volk so ungefähr. So wurde mir ja immer so ist ja ein bisschen der Bandmythos um die Band Jucifer aus dem Sludge-Bereich. Das ist ja auch so ein Ehepaar, was eigentlich gefühlt nur auf pur sein soll. Was ich gerade noch sagen wollte, ist, wo man vielleicht schon noch mal eine Parallele zu dem, was du gerade gesagt hast am Anfang mit YouTube oder auch Social Media, Influencer, was auch immer, wo man da vielleicht die Querverbindung zum Musiker ziehen kann und warum jemand davon leben kann und ein anderer nicht, ist, glaube ich, schon, wie sehr man das streut und wie sehr man sich selbst diversifiziert. Weil einerseits, klar, der Lebensstil ist wichtig. Was ist dir wichtig? Hast du Familie? Hast du Kinder oder sonst irgendwas, wo du halt auch ein regelmäßiges Einkommen brauchst, damit du eine gewisse Sicherheit auch für deine Familie hast? Oder bist du alleine und dir ist es vielleicht egal und du hast vielleicht auch noch andere Möglichkeiten? So wie ich es verstanden habe, der von Debauchery lebt doch auch davon.
Der Thomas, ja, aber der lebt auch von noch anderen Geschichten.
Darauf wollte ich hinaus.
Ja, von Warhammer und so Geschichten.
Genau, das meine ich.
Also so Zusatzeinkünfte schaffen im Endeffekt. Das ist halt was, wenn du das schaffst, dann ist das alles schon mal wieder wesentlich einfacher.
Ja, so war es auch, glaube ich, bei Guter Lachs, meine ich, habe ich ja auch mit dem ja im Interview davon geredet. Also wir haben auch ja ein Interview mit denen geführt, da ging es auch so ein bisschen um das Thema. Und hat ja auch der Martin so erzählt, so, ja klar, Musik, wichtige Einnahmequelle bei ihnen, aber sie haben natürlich auch nebenbei, ich glaube, er hat auch irgendwie noch eine Location oder ein Gastro, was er da in Tschechien betreibt.
Ja, mit seiner Frau meine ich, ne?
Ja, mit der Familie zusammen, genau. Und dass das sozusagen, und das meine ich halt auch, das hat ja irgendwo auch ein bisschen mit dem großen Kosmos zu tun, Veranstaltung, Konzertgewerbe, Events und so weiter. Aber es ist nochmal so ein bisschen diversifiziert, den Einkommensstrom. Und ich glaube, das hängt davon ab, dass man sich manchmal denkt, hey, wieso kann denn diese Band davon leben, aber die gefühlt auf einem anderen Level spielt, nicht?
Mhm. Ja, es hat natürlich auch immer viel damit zu tun, wie viele Menschen leben gerade hiervon. Weil die Einnahmen von einer Band bei einem Album sind ja immer verhältnismäßig ähnlich. Ich glaube, es ist relativ egal, ob du mit Gravedigger 15.000, 20.000 Alben verkaufst oder mit Manta, nehmen wir das Beispiel mal. Und bei dem einen geht es halt durch zwei, bei den anderen durch
Fünf.
sechs.
Ja, 5 bis 6, ja, auf jeden Fall. Da habe ich auch
Da
schon
muss nicht
gedacht.
jeder den gleichen Anteil kriegen, ne? Aber es wird halt durch mehrere Faktoren geteilt. Und dann ist das natürlich schwierig. Ich glaube, jetzt teilen Manta, wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht 50-50, aber ist jetzt an der Stelle erstmal egal.
Ja, das würde mich über den Share würde mich mal interessieren.
Weiß nicht, ob das dann eine 60-40-Geschichte ist oder 70-30, aber.
Keine Ahnung, keine Ahnung.
Oder ob sie sich dann andere Aufgaben teilen, wo dann eben doch wieder für. Aber ist ja jetzt auch. Das soll ja jetzt gar nicht der Punkt sein. Es geht ja viel, viel weniger ums Detail als um den Gedanken. Warum denken das immer noch so viele? Oder es gibt ja auch einen, man muss sich ja nicht auf den einen, könnt ihr davon leben, Mythos beschränken. Ne? Da gibt es ja dann auch noch die Geschichten, wie sobald du ein Label hast, um das mal beizubringen, sobald du einen Plattenvertrag hast, hast du es als Band geschafft.
Ja, da hatte ja auch letztens, glaube mit Rise of Kronos hatte da, glaube ich, der Rodcast geredet und die haben auch noch mal gesagt, dass das Label eigentlich, ja, es hilft dir beim Vertrieb, ja, es hilft dir da im Hintergrund einiges, aber die Platte war schon fertig, als sie sich bei den Labels beworben hatten. Die ganzen Kosten, die sie für die Aufnahmen, für Studio und sonst was hatten, die haben sie alle selber vorgestreckt. Es ging ja wirklich nur noch darum, dass das Ding irgendwie gepresst und an den Mann gebracht wird.
Ja, eben, also, ne, und also ein Plattenvertrag heißt nur, du gibst im Endeffekt deine Platte jemandem anders zum Vertreiben, zum Pressen. Du fügst nochmal ein bisschen Werbung, Promotion hinzu über externe. Also du gibst dein Album aus der Hand, dass jemand anders den Vertrieb für dich übernimmt. Das heißt aber auch faktisch, du fügst jemanden in die Gleichung hinzu, der auch davon lebt. Oder, naja, was heißt davon lebt? Zumindest was vom Kuchen abhaben will. Jetzt, okay, jetzt gebe ich zu, jetzt haben die wenigsten Labels, die ich bisher, na, wobei stimmt so nicht ganz, 50-50 ist es ganz genau.
Wir sollten vielleicht erstmal da anfangen. Label ist nicht gleich Label.
Ja, richtig,
Es ist ein
100%.
Unterschied. Also, ich meine, das sollte jetzt vielleicht wirklich jeder mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es ist ein Unterschied, ob man bei Napalm Records ist oder bei Sony oder bei
MDD Records.
MDD, FDA Records, Crawling Chaos. Das ist die Abstufungen und was dann ein Label auf welchem Level für dich macht, sind komplett unterschiedlich.
Ja, richtig. Und auch, wie viel hängen bleibt, ist unterschiedlich. Ne? Nur weil ihr, macht's mal. Also verkauft als Underground-Band erstmal, also machen wir es ganz praktisch. Wir haben mit Anheim eine 300er Auflage von unserem Album gemacht. Ja, wir haben das vor knapp 3 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, veröffentlicht. Das heißt vor 4 Jahren geschrieben. Haben seitdem etwa, würde ich schätzen, 15 bis 20 Konzerte gespielt und haben jetzt noch knapp 50 CDs übrig.
Also
Ich
gut.
denke, so offen kann man das sagen, denn mit 250 verkauften, das sind nur die CDs. Es sind noch Tapes und Vinyls sind auch noch weggegangen, die lassen wir mal weg. Aber nicht mal das bringt überhaupt so viel ein, dass ihr euch, weiß ich nicht, das nächste Album, das jetzt kommt, mal locker finanzieren könnt. Also nicht mal dafür reicht so. Wir sollten jetzt auch noch 5 Personen Stand heute, damals, als wir das Album aufgenommen haben, waren wir ja noch zu dritt. Wie sollte davon auch nur ein Gehalt finanziert werden?
Richtig.
So, und jetzt hast du eine Band wie Gravedigger im Vergleich zu Anheim, ne? Also jetzt darf ich mich einmal im Leben mit der Band Gravedigger vergleichen, die sicherlich ein bis zwei Nullen hinter die verkauften Einheiten problemlos hängen können. Ja, und das geht dann auch da durch 5, 6, 7 und da reicht es auch noch nicht. Nur, dass man mal sieht, wie absurd diese Annahme ist.
Jetzt
Ja, das
sowieso.
ist immer so dieser Vergleich, finde ich, wie Milliardär mit Millionär verglichen wird. Also wie ungleich viel mehr eine Milliarde ist.
Ja, genau.
Ja, und verdienen erstmal 1 Million. So. Also ich meine, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich glaube, man weiß so ein bisschen, wo ich hin will.
Also der Sprung, die Skalierung von dem einen zum anderen Level ist unglaublich hoch. Wir reden jetzt hier nicht von irgendwie einem graduellen Wachstum. Man muss da schon teilweise exponentiell wachsen, um auf das Level von jemand anders zu kommen. Und in der heutigen Zeit ist es halt einfach sehr, sehr schwer. Und ich muss auch ganz, vielleicht, um da jetzt auch nochmal auf eine andere Mythe so ein bisschen mit einzugehen, ist, es reicht nicht aus, einfach gut zu sein.
Ach, das berühmte irgendwie, was ist, du musst nur Talent haben, das, oder was?
Ja, du musst nur Talent haben, Qualität setzt sich durch.
Ah, Qualität setzt sich durch, viel besser, stimmt. Hm. Das ist kompletter Quatsch. Also ohne Glück
geht
gar nichts.
Es gibt zu viele Bands, die glauben, dass die Welt auf sie gewartet hat. Das muss man da auch brutal sagen.
Ja, oder es gibt zu viele Bands, kannst du genauso gut so sagen, es gibt zu viele Bands, dass die Welt auf eine bestimmte wartet.
Genau, genau auch das. Also ich sag's ja immer wieder, es gibt tausende von Veröffentlichungen, die jeden Monat rauskommen, sei es von der EP, CD, Single. Es gibt tausende von Metal-Bands. Und wenn ich mir dann anschaue, es gibt Leute, die vielleicht den ehrbaren Gedanken haben, dass sie sich gegen diese Konsumgesellschaft und gegen dieses, ach, jetzt jeden Tag wird was Neues bei Spotify hochgeladen. Und der Chef von Spotify sagt auch, man sollte viel häufiger was als Musiker veröffentlichen. Man stellt sich dagegen und sagt, nein, ich setze mein Zeug nicht ins Internet. Vielleicht maximal ein, zwei Teaser-Trailer auf YouTube, aber ansonsten muss man sich die CD schon kaufen, wenn man es hören will. Da muss ich
ja fuck sagen, off, dann höre ich halt was anderes.
Genau das ist es nämlich. Die Leute haben genug Auswahl heutzutage. Und es ist nicht mehr 1982, wo man nach, wo es nicht so viel gab und man hat einfach nach Cover gekauft oder bestellt. Muss man ja ganz klar sagen.
Das ist das. Und das kann man, wie gesagt, noch. Und trotzdem, also nochmal, ich möchte das an der Stelle nochmal erwähnen. Und trotzdem hält sich dieser Mythos noch. In einer Subkultur von irgendwas zu leben, das ist entweder, du machst ganz massive Einschnitte, wie du es schon richtig gesagt hast, indem du wirklich quasi 300 Tage auf Tour bist im Jahr, weil du dir dann sowas, so verrückte Dinge wie eine Wohnung sparst oder ein Auto oder irgendwie sonst was. Oder, I don't know, du hast halt wahnsinnig, also bist halt, ich wollte gerade sagen, einer von 1%, aber das ist ganz sicher nicht mal 1%. Das wäre ja einer von 100, das wäre ja der Wahnsinn.
Hier würde ich gerne mal einen Hörer, den ich weiß, dass er uns hört, auffordern, auch das mal so ein bisschen auch was dazu zu sagen. Ich denke mal, er wird sowieso kommentieren, aber es würde mich mal interessieren. Michael Göre, weil ich weiß, also ich weiß jetzt nicht aus privaten Gesprächen, aber ich weiß es ja aus seinen eigenen Videos und aus seinen eigenen Erzählungen. Er sagt doch auch immer selbst, wie schwer es ist als Künstler heutzutage, als Autor, als Performer, sonst irgendetwas, damit irgendwie durchzukommen. Also
ja, aber entschuldige, dass ich dir da so ein bisschen in den Satz fahre. Er sagt immer, ja, es ist zu schwer, es ist zu schwer. Dann erzähl doch mal, Michael, wie schwer ist es denn? Also ich glaube nämlich, und da kommen wir an den Punkt, du machst dir keine Vorstellung, dieses deutschen Spruch. Doch, die Leute machen sich eine Vorstellung und die ist eben oft nicht richtig, weil über viele Fakten nicht offen geredet wird. Und da komme ich ein bisschen an den Punkt, wo diese Mythen herkommen. Es wird da ja nicht offen geredet.
Ja, das sicherlich wird nicht offen geredet. Wobei ich finde, dass er jetzt mal, ich würde ihn da sogar noch mal ein bisschen rausnehmen wollen, weil ich finde, er ist ja schon relativ transparent in seinen Videos. Und man merkt auch, okay, wenn man sagt, ich will da was durchziehen und ich möchte da meine Vision und meine kreative Vision auch durchziehen, dass man da in seinem eigenen Leben sehr viele Abstriche machen muss und sich vielleicht viele Dinge vielleicht nicht leisten kann, für die für andere Leute aus der Lohnarbeit ganz normal sind.
Genau, also das war jetzt gar kein, das kam jetzt vielleicht falsch rüber. Gut, dass du mich da, dass du das mal eingeordnet hast. Ich meine damit nicht im speziellen Michael. Ich meine damit eine Band, die, stellt euch eine Band vor, die, was weiß ich, sag irgendeine Stadt in Deutschland.
Hannover.
Ich meine jetzt wirklich nichts Spezielles. Hannover. Ja, du bist, eine Band ist nach Hannover gefahren, 500-600 Kilometer, kommt da an, ist dann meistens schon da, wenn du als Besucher kommst, ne, die Band läuft dann da rum, hat was, kriegt kostenlos was zu trinken, kostenlos was zu essen. Das schafft natürlich so ein bisschen eine verschobene Augenhöhe und du denkst dir, boah, die hier werden hier richtig gepampert. Ja?
Ja.
Dann sind da vielleicht mal 300 Leute bei einem Konzert. Das Konzert ist ausverkauft. Das Ticket hat 20 Euro gekostet, also sind 6.000 Euro umgesetzt worden an diesem Abend.
Mhm.
Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Band, die da rumläuft, an dem Abend mehr Geld ausgegeben hat, um da zu sein, als die Person, die sich ein Ticket gekauft hat. Und trotzdem wirkt es vor Ort ja anders. Auf den Punkt wollte ich hinaus. Das meine ich mit verschobener Augenhöhe. Und da wird natürlich nicht offen geredet irgendwie, keine Ahnung. Sagt ja keiner, wenn, was weiß ich, du stehst draußen und trinkst ein Bier und rauchst einen oder rauchst auch keine, bist halt draußen und jemand kommt, oh, und wo kommt ihr her? Oh, krass, bis hierhin. Dann sagt ja keiner, ja, weißt du was, wir haben hier 500 Euro Spritgeld und Hotel bezahlt für den Abend und ja, wir hoffen, dass am Ende vom Abend, dass wir 250 Euro in die Hand gedrückt bekommen, kannst du vielleicht noch ein Shirt kaufen, dass bei uns am Ende die schwarze Null steht? Wenn du sagst, ja, aus Würzburg, ja, ja, und morgen spielen wir noch in Oberhausen. Ja. Und du denkst, um Gottes Willen, da habe ich nochmal 500 Euro investiert und jetzt haben wir 1000 Euro für ein Wochenende als Band auf den Tisch gelegt. Keins von den Konzerten, wenn das 5 Leute sind, wird 200 Euro Eintritt kosten.
Oder noch besser. Wie viele, ich meine, ich sehe das immer so als selbstverständlich an, dass man das weiß. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute nicht wissen, dass sich Vorbands einkaufen müssen.
Ja, mit einkaufen ist damit oft nicht mal, also damit noch nicht mal gemeint. Du kannst das wirklich weit fassen. Als Einkaufen dann auch unter dem Punkt, sie bekommen nicht genug Gage, um ihre Kosten für dieses Konzert zu decken.
Ja, ja, genau. Weil ich meinte jetzt auch konkret, dass man ein Angebot bekommt von Band XY, ja, spiel auf unserer Tour für 20.000 Euro und dann gehen wir zusammen auf Tour.
Ja, oder ey, wie viele Veranstalter mittlerweile auch sagen irgendwie, ja, wir haben jetzt mal eine Location gemietet für 300 Euro, wir würden mal 3 Bands machen, aber bitte ein Door-Deal, kann mal bitte noch eine Band sich bewerben, die ein bisschen bekannter ist, dass auch Leute kommen.
Oder du musst
also auch, wie frech?
Ja.
Also wie saufrech?
Was soll ich sagen? Also man weiß, ich weiß immer, ich bin halt, ich habe mich da schon immer ein bisschen mehr für drin interessiert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das im Detail wissen, die vielleicht auch noch nicht so lange in der Metal-Szene drin sind. Nur weil eine Band vor Belphegor, vor Sodom, vor Vader, vor sonst wem spielt oder Behemoth, das heißt nicht zwangsläufig, dass die Band super bekannt ist. Es kann auch sein, dass die Band selbst Geld investiert hat, um dort zu stehen. Ich möchte jetzt keine der genannten Bands vorwerfen, dass sie diese Politik fährt, aber es machen halt sehr viele gerade in diesen mittleren Klassen, die jetzt in so 2000-Mann-Venues spielen.
Ja, komplett. Und da habe ich mich auch immer so wahnsinnig drüber geärgert, als ich weiß nicht, welcher YouTuber es war. Ich schwöre, ich würde jetzt mit dem Finger auf ihn zeigen, wenn mir einfallen würde, wer es war. Hoffentlich warst du es nicht, die Gefahr besteht. Ja, das Problem sind nicht die Scheißbands, das Problem ist dieser ganze wabernde Durchschnitt. Wo ich mir dachte, also ich weiß, wo er musikalisch hin wollte, aber das Problem ist, dieser wabernde Durchschnitt, je nachdem, wie weit du es fasst, sind Band 2 bis 3 an so einem Abend meistens, weil du kannst dir 2 herausstechende Bands kannst du dir schon kaum noch leisten oder es macht noch Sinn, weil ob du jetzt...
ich habe sowas ähnliches schon gesagt, aber nicht in Bezug auf Live, sondern nur auf Reviews. Richtig
schön. Nee, es ging um Live-Konzerte.
Ich glaube, um Live-Konzerte.
Wo ich mir dachte, er hat schon gar keinen Bock mehr auf Konzerte zu gehen, weil er die ganzen Durchschnittsbands nicht aushält.
Nee, das war ich nicht. Also um Konzerte ging es da auf gar keinen Fall. Das Einzige, was mich bei diesen Konzerttouren aufregt, ist, wenn man das thematisch falsch macht. Also, es macht doch keinen Sinn, dass sich eine Band da irgendwo Geld investiert, um Vorband von XY zu sein, nur damit die Fans einem einen Mittelfinger zeigen.
Jetzt kommt für mich nämlich der wichtigste Irrglaube, mit dem ich. Ein bisschen hochgegriffen mit dem kleinen Podcast, den wir haben, aber zumindest bei den Hörern, die wir haben, einmal aufräumen möchte. Ich buche möglichst viele verschiedene Bands, dann hat jeder was davon und viele Leute kommen. Dieses Konzept funktioniert fast nie. Ich weiß auch, dass es dafür Ausnahmen gibt und ich weiß, dass es Liebhaber für solche Konzerte gibt. Das funktioniert aber nicht, wenn ihr 20 Euro Eintritt haben wollt, zum Beispiel. Weil du bezahlst in der Regel für eine Underground-Band und selbst wenn ich die richtig geil finde, bezahle ich nicht 20 Euro Eintritt.
Weißt du, wann dieses Konzept funktioniert? Weißt du, wann dieses Konzept funktioniert? Dieses Konzept funktioniert, wenn es lokale Bands sind. Wenn du lokale Bands...
Aber das ist auch noch keine Garantie.
Nein, es ist keine Garantie. Aber ich habe sowas in der Vergangenheit auch selbst schon gemacht. Ich habe zum Beispiel mal meinem Geburtstag damals, am 30. habe ich auch Bands eingeladen. Damals 2016 habe ich Blizzen als Headliner gehabt, als Oldschool Heavy Metal. Dann hatte ich Oldschool Death Metal von Discreation. Ich hatte Battle Axe mit dabei als Thrash Metal Band. Und ich glaube Deceiver, genau. Deceiver, die waren auch noch Hard Rock Heavy Metal. Klar, du kannst sagen, irgendwo alles so 80er, Oldschool und sonst irgendwas, aber schon ein bisschen unterschmichter. Aber das waren auch alles irgendwo lokale Bands aus Hessen und aus dem Umkreis.
Ja, und Blizzen ist auch nicht niemand.
Ja, gut. Damals waren sie ja noch ein bisschen klein. Sie hatten aber gut, damals waren sie gerade mal aufsteigen, muss man schon dazu sagen.
Ja, also ich kann ja, ich über, man muss dann immer, ich muss ja immer überlegen, ob ich dann immer so aus dem Nähkästchen plaudern soll. Aber gerade Ostdeutschland halte ich für extrem stark, was Black Metal angeht. Ja. Und ich habe mit meiner Band dort mal gespielt, mit einer mittlerweile größeren Band, also Band, die mittlerweile deutlich größer ist, aber es reimt sich auf OSA, sagen wir es mal so. Und noch einer dritten Band in Magdeburg für, ich weiß gar nicht mehr, ich müsste jetzt mal nachgucken, aber ich glaube sogar so 12 Euro Eintritt. Und an dem Abend waren keine 20 Leute da.
Komisch, ne? Manchmal steckt man auch nicht drin. Klar, man darf auch nicht vergessen, dass das Line-Up nur ein Teil des Ganzen ist.
Richtig, richtig. Und da haben wir es vorhin mit dem richtig und dem falsch machen. Ich behaupte, du kannst so Konzerte machen, wenn du einen gewissen Ruf einfach hast. Ich meine, ein Oliver Weinsheimer zum Beispiel, der das Keep It True veranstaltet, wenn der ein Konzert macht und bucht drei Bands, von denen du noch nie gehört hast, geh aber mal davon aus, dass das Ding ausverkauft ist, weil einfach in dieser speziellen Szene, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, ganz Heavy Metal Deutschland weiß, wenn der Oliver Weinsheimer drei Bands bucht, wird mir eine davon gefallen.
Mhm.
Und damit meine ich nicht, dass er den elitärsten Geschmack hat, sondern solche Leute sind oft der kleinste gemeinsame Nenner.
Ja, klar. Das ist auch, glaube ich, etwas, was sehr stark unterschätzt wird. Also das ist jetzt vielleicht entweder so ein anderer Aspekt, der unterschätzt wird, ist einfach auch den Ruf, den man sich erarbeiten muss. Oder generell, dass man sich etwas, ja, dass man nichts geschenkt bekommt.
Ich hätte das anders gesagt. Dieser nächste Irrglaube, jeder kann alles.
Ja, oder so. Das kann man auch gerne so sagen, ja.
Vergesst so. Ich kenne wirklich Musiker, die stecken mich am Instrument. Ich weiß nicht, sucht euch eine Zahl zwischen 1 und 10.000. Ihr habt recht mal in die Tasche. Hm. Und von denen schafft es keiner vor mehr als 50 Leute. Ich weiß, und das, jeder Musiker wird mir jetzt entweder recht geben oder es abstreiten. Ich glaube, Sandro hat mir da mal recht energisch widersprochen. Es gibt, ich garantiere euch, tausende Alben auf Festplatten von Musikern, die nie veröffentlicht werden oder vielleicht da schon 10, 15 Jahre liegen, bevor sie mal veröffentlicht werden. Einfach weil sich sowas schon gerne mal dran scheitert, dass nicht jeder geniale Musiker sowas schafft, wie eine Band zu gründen.
Ja.
Also ich kenne wirklich Leute, die es eher schaffen, drei Instrumente zu lernen, und zwar bis hin zur Perfektion, aber es nicht schaffen, mit drei Leuten zusammenzuarbeiten.
Da kann auch eine andere Sache mit reinspielen, die oftmals unterschätzt wird, finde ich. Drei Dinge sind wichtig bei deiner Band. Die Lage, die Lage, die Lage.
Absolut.
Weil, ganz ehrlich, ja, jeder kann es schaffen. Es kommt nur auf die, man muss nur gut sein und sonst was. Du kannst so gut sein, wie du willst. Du bist immer im Vorteil, wenn du in einem größeren Ballungsraum, wenn eine Szene existiert, wenn du aus einem Pool an Musikern und Fans und Veranstaltern und sonst was schaffen kannst. Du hast ja ganz andere Voraussetzungen, als wenn du am Arsch der Welt irgendwo deine Band gründest, mitten im Nirgendwo. Selbst in Deutschland, ich muss jetzt nicht mal global gehen oder so weiter, aber ich meine, es ist doch in Deutschland super schwer, eine Band zu gründen, wenn du, keine Ahnung was. Was ist mal ein gutes Beispiel? Wenn du irgendwo aus der Provinz in, keine Ahnung was, Saarland ist jetzt ein schlechtes Beispiel, da gibt es schon einige Bands.
Ich wüsste ein gutes Beispiel, wenn ich das nicht in der Kürze der Zeit hinkriege, musst du das bitte kurz rausschneiden. Weißt du, es ist wahnsinnig schwer, als Black-Metal-Band in Norddeutschland zu existieren. Und ich kenne einen unserer Hörer und einen Bekannten von uns beiden, der uns das bestätigen könnte.
Auch ich hätte jetzt auch gesagt Berlin zum Beispiel.
Oh, Berlin, ist, meinst du einfach oder schwer?
Also Berlin ist abhängig davon, was für Musik du machst, ne? Also es ist generell auch einfacher, finde ich, mit so Sachen wie Hardcore, vielleicht auch noch Thrash Metal oder so, irgendwelche eher so auch Sachen, die zu einer urbanen Umgebung passen, da eine Szene zu finden. Also ich glaube, jetzt eine Pagan-Band aus Berlin hätte es jetzt auch nicht zwangsläufig einfach. Also da bist du auch in Thüringen wahrscheinlich besser aufgehoben.
Ich weiß, ich kann dir eine Sache sagen, in Berlin scheitern viele Bands dran, dass sie einfach keinen Proberaum finden.
Stimmt, das kommt in Großstädten auch noch dazu.
Also in Berlin wird ja schon jeder durchschnittlich 4 Quadratmeter große Kellerraum als Zwei-Zimmer-Wohnung vermietet. Deswegen, das ist ein also wenn du dich da nicht irgendwie im Verein organisierst oder clubtechnisch, wirst du es an der Stelle schon mal nicht schaffen, einen Proberaum zu finden. Und dann hast du vielleicht die Musiker beieinander, die proben könnten, also die eine Band, Quatsch, die eine Band gründen könnten und touren könnten. Aber wenn du nirgendwo hingehen kannst, um zu proben, du kannst total viel am Computer machen. Und gerade bei einer Band wie Anheim weiß ich auch, wie einfach es ist, in einer Mietwohnung zu proben, wenn du das richtige Equipment hast. Aber das Know-how schafft ihr erstmal drauf und spätestens beim Sänger. Du kannst auch nicht in jeder Mietwohnung einfach dir die Seele aus dem Leib schreien. Ja,
das stimmt. Klingeln. Das ist richtig.
Weil du kannst die Gitarre auf einen Modeller legen, den Bass. Selbst das Schlagzeug mit dem E-Drum-Kit geht relativ unproblematisch. Aber spätestens bei der Stimme wird es problematisch.
Sänger ist scheiße zu sein. Das ist wirklich echt so. Also mit dem Üben des Gesangs, das ist wirklich das Instrument, das kannst du halt nicht leise üben. Du kannst dich in deinen Schrank setzen und versuchen, schalldicht zu machen, aber wer macht das schon?
Jahrzehntelang hatten Schlagzeuger dieses Problem und auch E-Drum-Kits sind übrigens erstaunlich, eher laut ist das falsche Wort, aber also auch mit E-Drum-Kits ist es, das kriegen, also in einem Einfamilienhaus ist es sicherlich überhaupt kein Thema oder in einer Erdgeschosswohnung, aber so spätestens, wenn jemand unter dir ist, hast du ein Problem. Man kriegt das gelöst, aber du hast ein Problem. Und dann nochmal, so ein E-Drum-Kit kannst du halt auch nicht unterwegs spielen. Ich weiß von zwei Schlagzeugern, mit denen ich viel zu tun habe, es ist einfach verdammt nochmal nicht das Gleiche, an einem akustischen Set zu sitzen oder an einem E-Drum-Kit. Also ich kenne fast keinen Schlagzeuger, der nicht irgendwo einen Proberaum für ein akustisches Schlagzeug hat.
Ja, das ist tatsächlich so.
Ich glaube, ich kenne aktuell einen.
Ja. Aber lass uns jetzt nicht zu viele Fässer auf einmal aufmachen.
Ja, das Thema lädt leider ein bisschen
dazu ein. Ja, also vielleicht nochmal einen kleinen Rundumschlag zu machen. Also erstmal, nicht jede Band, die bekannt ist, verdient auch wirklich Geld. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt schon festhalten können. Nur weil ein Konzert 20 Euro kostet, heißt das noch nicht, dass irgendjemand mit Geld nach Hause geht, am Ende des Tages, oder mit plus minus null nach Hause geht. Außer maximal vielleicht derjenige, der es vorher fest vereinbart hat, wie viel er bekommt, wie ein Soundmann oder der Ladenbesitzer. Aber der Ladenbesitzer kann auch theoretisch miese machen, wenn der Personal anstellen muss und der Veranstalter keine Werbung gemacht hat und am Ende nur 10 Nasen da stehen, die kein Bier trinken.
Ja, oder wie sich ein Club beschreibt, mit einem Clubbetreiber, mit dem ich letztens ein bisschen so sporadischen Kontakt hatte, wenn irgend so ein Trottel ein Konzert veranstaltet und dann 4 Wochen vorher feststellt, oh Mist, im Vorverkauf kauft ja gar keiner, naja, ich sag's mal ab, noch hat's mich ja nichts gekostet.
Also gut, das, wie gesagt, wir wollen ja nur ein kleines Recap machen, das ist auf jeden Fall wichtig und was wir halt auch gelernt haben, ein Label muss nicht zwangsläufig die Eintrittskarte in den Erfolg sein. Talent reicht nicht aus. Du kannst ein super Musiker sein, aber ein furchtbarer Songwriter. Du kannst nicht mit Menschen, findest keine Bandräume, hast keine Szene, die es interessiert. Das ist ja auch, vielleicht ist die beste Thrash Metal Band aller Zeiten in der Gegend gegründet worden, wo einfach alle Leute kein Thrash Metal hören.
Vielleicht ist das so. Also ich meine, man kennt den Beispiel ja, entschuldige den Exkurs, von vielen Malern, nicht, die erst posthum im Endeffekt bekannt wurden. Vielleicht wird dein Album durch die Decke gehen, aber vielleicht bist du dann schon gar nicht mehr am Leben. Ich meine, The Mysteristum Satanas gründet fast, naja, es ist ein bisschen großes Wort, aber ist auf jeden Fall ein Meilenstein einer weltumspannenden Musikstilrichtung und einer der Hauptprotagonisten war da schon nicht mehr am Leben, als dieses Album veröffentlicht wurde. Ich weiß, er hat auf dem Album nicht gesungen, aber er hätte es ja gesollt, nicht? Er hat dieses Album in die Startlöcher gebracht.
Was man einfach sagen muss, was wichtig ist, und das ist tatsächlich jetzt Mayhem, tatsächlich vielleicht sogar gar kein so schlechtes Beispiel, ist, viele Musiker weigern sich ja, Marketing als wichtige Disziplin anzusehen. Was wir ja auch eben schon gesagt haben, ich muss meine Musik online nicht bewerben, ich will meine Musik nur auf meiner eigenen Website verkaufen mit CDs und Platten und sonst was und wenn, dann müssen sie zu mir kommen. Ja, gibt halt genug anderes, was man machen kann, als das zu tun. Wichtig ist halt, dass man halt doch weiß, wie man sich präsentiert. Und natürlich, was wir auch eben gesagt haben, warum denken so viele Leute, dass Leute davon leben können und dass sie, die sind doch mega bekannt, die müssen doch davon leben, die müssen doch einfach alles haben. Das ist halt auch Teil des Games so ein bisschen, ne? Mhm. Also wir sagen ja immer wieder, niemand will, also das hat auch Lemmy gesagt, niemand will den normalen Typen von nebenan sehen. Alle wollen den Rockstar sehen. Und was verbindet man mit Rockstar? Geld, Ruhm, Erfolg, Frauen, sonst irgendwas.
Das meinte ich mit dieser wahnsinnig fehlenden Augenhöhe. Du bist als, und damit meine ich, das meine ich übrigens gar nicht so wahnsinnig negativ, aber es, du bist natürlich auch nicht cool als Musiker, und Entschuldigung, dass ich dieses Wort da an der Stelle mal benutzen muss, wenn die Leute auf so ein Konzert kommen, und ich kann natürlich im Schwerpunkt von Black-Metal-Konzerten reden, dann möchtest du ja ein Stück weit aus dieser Realität auch ein bisschen raus.
Ja.
Also die gute Ambiguitätstoleranz, nicht? Du nimmst schon in Kauf, dass das, was du dort erlebst, wahrscheinlich nicht deine überwiegende Realität für die 7-Tage-Woche, in der man steckt, sein wird. Und die Band, die dort anreist, aus einem anderen Stadt, jetzt Fly-In-Bands, weiß ich ganz genau, teilweise von Riesen-Bands, die sind hier für, weiß ich nicht, eine Band ist vielleicht aus einem anderen Land eingeflogen mit einer Travel-Party von 6 Personen. Die spielen an dem Abend für 1.000 Euro. Das heißt, mal runtergebrochen, es sind 150 Euro am Tag für jeden in dieser Travel-Party drin. Tun wir mal so, es werden alle das Gleiche kriegen. 150 Euro, jetzt kriegst du vielleicht noch ein Essen umsonst und eine Unterkunft umsonst, aber du musst dann auch noch mal ein zweites, ein drittes Mal essen vielleicht. Willst dir vielleicht auch mal Sightseeing was gönnen? Jetzt hat dir eine Band gefallen, du willst dir ein Shirt kaufen. Du bist ja als Musiker auch noch Fan. Wie willst du denn über so ein Thema reden? Also diese Augenhöhe kann gar nicht, ich will damit sagen, zu dieser Augenhöhe kann es gar nicht kommen. Außer jeder macht sich's bewusst, bevor er irgendwo hingeht. Jetzt ist auch die Frage, ist damit irgendwas gewonnen, wenn du es dir bewusst machst? Weil
nein. Das ist tatsächlich so ein Thema, das machen Leute ganz gerne, die Berichte im Fernsehen oder in der Zeitung oder sonst wo machen. Was machen sie denn gerne, wenn sie über kleine Musiker reden oder über Metal-Bands oder sonst irgendwas, über Death-Metal oder Black-Metal in irgendeinem TV-Beitrag? Das Erste, was doch ist, ja, der Hans F. spielt in der Band Sadistic Goat Eater oder sonst was.
Witzig, ich wollte auch Sadistic Goat Messiah.
Ich wollte jetzt die Band nur ein bisschen abändern, aber ja, ich hatte auch Sadistic Goat Messiah im Kopf. Und dann muss als nächstes direkt kommen, in der Band nennt er sich Skullcrusher of Virgins. Im realen Leben arbeitet er bei der Diagonie als Altenpfleger und sonst was. Das ist ja immer so, ja, dieses Entzaubern und ja, wir haben es ja, ha, guck mal, der ist ja gar nicht das, was er auf der Bühne darstellt. Das ist ja immer so das, was so TV-Beiträge gerne machen. Aber
ja,
natürlich funktioniert das ja, wenn du dir ein kleines Konzert anguckst, ein Underground-Konzert, nur vor allen Dingen dann, wenn du diesen Unglauben halt auch überwindest und einfach sagst so, ja, in diesem Augenblick, wo ich vor dem Konzert stehe und eine geile Zeit habe, ist das ein Rockstar für mich? Ist das ein verdammter, ist er gerade halt diese überhöhte Figur? Dass der von Montag bis Freitag irgendeinen Scheißjob hat, das spielt keine Rolle in dem Augenblick. Da will ich auch gar nicht dran denken. Aber es ist halt so.
Ja, oder heute schon, um meinetwegen ein Beispiel von mir zu machen, ich kann da mit dem Finger gerne auf mich zeigen, heute schon 3-mal kleine Hai gesungen hat, weil es deiner Tochter nicht gut geht.
Ja.
Oder deinem Sohn. Ihr dürft so viele Kinder oder was weiß ich wem.
Oder non-binären Kindern.
Ja, wenn man nicht in Polen ist, darf man auch seine Kinder als non-binär bezeichnen. Das ist richtig. Oder was, Ungarn? Scheiße, ich bringe die Länder immer durcheinander.
Ach, die sind alle sind irgendwie erzchristlich. Das wird schon passen.
Alle in einen Sack mit einem Knüppel drauf. Du triffst schon keinen falschen, ey. Was war das? Das war jetzt nicht rassistisch. Ich sag alle in einen Sack.
Nein, 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 nein. Alle unsere Hörer aus Polen und Ungarn seien herzlich willkommen. Erich Schettetre an die Ungarn und
Prost an die Polen, ihr werdet schon verstehen.
Was sagt man in Polen? Was hatten wir? Nastrowski oder irgend sowas war das? Ich weiß es nicht genau.
Dzięki. Ja, ich weiß nicht, übrigens ganz spannend, das, ne? Das ist wieder so typisch. Hier, wie heißt der? Jan Böhmermann hat wirklich witzig, ob man den mag oder nicht, spielt an der Stelle gar keine Rolle. Aber er hat wirklich ein lustiges Video drüber gemacht, wo er den Deutschen vorführt, wie wenig sie über Polen wissen. Es ist herrlich.
Hätte lieber was über Tschechien machen sollen, wenn er schon Böhmermann heißt.
Ja? Weißt du, das ist irgendeine Anspielung? Er ist ja Pole, meine ich, ne?
Keine Ahnung. Ja, ja. Es ist, weißt du, Jan, da möchte ich gar nicht erst anfangen. Ich möchte gar nicht über Jan Böhmermann anfangen. Das ist für mich, so. Eine Person, mit der ich möglichst wenig Zeit mich geistig beschäftigen möchte.
Ach, mit der Person möchte ich mich gar nicht beschäftigen, aber der hat schon ein paar witzige Sachen gemacht.
Das ist so der Klassiker. Früher war er lustiger.
Weiß ich gar nicht, ob das so stimmt, aber nicht so ganz früher auf jeden Fall.
Die ersten Sachen waren besser, nach der ersten Demo ging es bergab.
Naja, weiß ich nicht, ey. War der nicht früher auch quasi nur so ein in Anführungszeichen besserer Olli Pocher?
Gefühlt, ja. Hat ja auch bei Schmidt gelernt.
Ja, ist so. Es ist ja im Endeffekt, ne, also das kommt ja alles nicht von ungefähr, aber jetzt sind wir wirklich weit abgedriftet.
Ja, natürlich, klar.
Aber ich denke, der Punkt wurde ein bisschen klar, woher diese Unklarheiten auch ein bisschen kommt. Ich will manchmal, nicht immer, aber ich will, es gibt Zeiten, da will ich gar nicht wissen, dass die riesen Gravedigger im Endeffekt vielleicht noch, I don't know, ja, irgendwo nebenbei eine Tätowierstube haben oder
Lehrer sind. Das ist ja cool. Also.
Das ist ja cool, stimmt. Oder das, weiß ich nicht, der Sänger von Napalm Death, der mich gerade 60 Minuten so schön angeschrien hat, Lehrer ist. Ja, oder weil ist er Lehrer? Er ist, glaube ich, Lehrer. Ne?
Es gibt ja so Leute, die gehen sehr offen damit rum. Mein Fenris, der Postbeamte, und Gerre, ich glaube Sozialarbeiter, also es gibt ja schon so ein paar Leute, wo man weiß, dass die auch also bekannte Berufe haben und so weiter. Wobei, es ist auch unterschiedlich. Bei manchen Bands finde ich das auch gar nicht so schlimm. Gerade so eine Band wie Tankard. Also das ist ja der Inbegriff der Bodenständigkeit.
Ich wollte gerade sagen, diese Arbeiterbands, also Entschuldigung, ich denke, Tankard würde sich über die Bezeichnung jetzt nicht
ärgern. Nein, glaube ich auch nicht.
Das ist ja klar, aber das funktioniert halt bei so Black-Metal-Bands nicht so richtig. Oder auch so Death-Metal-Bands, das funktioniert nicht so gut.
Das funktioniert auch innerhalb des Thrash-Metals nicht. Ich habe ja von dem Destruction-Film erzählt und auch wie Schmier sich da präsentiert. Auch Schmier präsentiert sich halt, obwohl er ja erzählen will in dem Film The Art of Destruction, das ist ja die Corona-Krise und dass ihn das auch hart getroffen hat und dass er ja auch gar nicht so viel, eigentlich auch finanziell, dass es jetzt auch nicht so super einfach ist mit Destruction, kommt es an vielen Stellen dann doch so raus, dass er sich dann doch irgendwo als dieser Rockstar präsentieren will. Und dann beißt sich das halt. Ich glaube, das ist genau das, was wir auch hatten. Weißt du, einerseits, du musst ja natürlich schon irgendwo den Nimbus und die Unantastbarkeit und ich bin schon krass und so weiter präsentieren, aber auf der anderen Seite willst du ja auch sagen so, ey, aber ich bin jetzt auch nicht Elon Musk vom Geld her.
Ja, das ist komplett richtig und man braucht's auch, und damit bin ich eigentlich schon für das Thema schon wieder fast fertig. Danke. Man braucht's manchmal auch einfach für sich selber.
Ja. Ja, ist auch so. Ich meine, das macht man ja. Ich meine, das dieser eine lakonische Kommentar, dass wir in Jobs sind, die wir hassen. Ich möchte da gar nicht so sehr drauf eingehen, aber auf der anderen Seite, es ist ja ein Stück weit, warum macht man überhaupt im privaten Rahmen als Hobby sich sowas an? Es gibt nun wirklich Besseres. Man ist ja gefühlt ist ja Arbeit, was man da teilweise hat. Ohne in der Arbeit. Es gibt natürlich erfüllend, es gibt viele kreative und spaßige Sachen, die da mit reinspielen, aber auch sehr viel Arbeitsdinge. Aber macht es trotzdem halt auch ein Stück weit die Selbstverwirklichung, ich wollte schon was anderes sagen, die Selbstverwirklichung, die man im normalen Dayjob nicht bekommt, holt man sich darüber, um diesen Ausgleich zu finden und um sozusagen auch mit sich selbst dann doch irgendwo im Reinen zu sein. Und da gehört es dann doch halt auch einfach dazu.
Und daraus entstehen in meinen Augen diese kleinen Mythen. Auf der einen Seite die Leute, die es gar nicht besser wissen wollen. Nicht grundsätzlich oder nicht, weil sie ein Problem verdrängen wollen, sondern weil sie so ein bisschen aus ihrer kleinen gebauten Welt holt. Und auf der anderen Seite die Leute, die diese Welt mit erschaffen, brauchen das auch für sich selber, weil sie eben an der Stelle gar nicht genug, also weil sie die Bestätigung ein bisschen mehr brauchen als andere vielleicht.
Wir alle brauchen Eskapismus.
Jeder, der sich auf eine Bühne stellt, hat ein Sendungsbewusstsein.
Ja. Der Eskapismus gilt sowohl für den, der vor der Bühne steht, als auch den, der auf der Bühne steht. Und das ist auch absolut in Ordnung und in der heutigen Zeit wichtiger denn je.
Und ich denke, besser kann man das nicht zusammenfassen. Ja. Zumindest würde mir es nicht einfallen. Aber ihr dürft uns gerne sagen, ob ihr das genauso seht oder ob ihr anderer Meinung seid.
Klar, ihr dürft das gerne, schreibt es in die Kommentare, wie seht ihr die Sache. Was wichtig ist, macht euch nur immer Gedanken, die Leute da auf der Bühne sind keine Millionäre und sie strugglen genau wie jeder andere. Deswegen supportet sie, wenn ihr sie gut findet. Kauft ihr Merch oder kauft ihre Konzerttickets. Unterstützt, wie ihr es halt im Rahmen, wie ihr es könnt.
Gebt den Leuten nur vor Ort kein Bier aus. Die Getränke sind meistens umsonst. Das ist meistens wirklich Quatsch.
Es sei denn, sie sagen euch explizit, dass es nicht so ist. Zwinker, zwinker.
Ja, das ist ja was anderes, aber.
Ja, gut, aber jetzt führt wieder woanders hin. Machen wir jetzt mal wirklich hier einen Deckel drauf. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was hält ihr davon? Was sind so eure Annahmen, wo ihr gemerkt habt, so, ach, Moment, da habe ich erst mit 30 gelernt, dass das ja gar nicht so ist. Schreibt es in die Kommentare, lasst es uns wissen. Lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung bei Spotify da und ein Like und zeigt dieses Video eurem lokalen Promoter oder eurem lokalen Soundmann, was auch immer. Vielen, vielen Dank, Andi. Ich muss jetzt mal langsam wirklich um die Ecke, deswegen versuche ich immer schneller abzurappen. Danke, dass du dabei warst. Macht es gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Schöne Ostern übrigens. Tschüss.